Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass der eine oder andere es ein bisschen auf mich abgesehen hat und natürlich nicht will, dass ich gegen die auch treffe. Weil so sagen, der hat schon ein paar Tore gemacht und den wollen wir aufs Spiel nehmen. Ich saß also vor dieser OP und auch danach und das waren halt Zeiten, mir ging es halt echt dreckig. Also ich habe geheult zu Hause. Mhm. Ich dachte mir, ich werd nie wieder mein Hobby ausführen können und dürfen. Wenn wir halt kompakt agieren und zusammen alle gemeinsam alles dafür geben, dann muss man uns, glaube ich, erstmal schlagen. Und individuell haben wir halt die Klasse, jedes Spiel mit irgendwelchen Dingen, wie auch immer, zu entscheiden. Wünsche ich mir sehr, dass wir es schaffen, weil sich die Truppe, der Verein das auch einfach verdient hat nach den letzten beiden Jahren, wo man es knapp nicht geschafft hat. Ich habe das alles transparent und ehrlich und offen gestaltet gegenüber dem Vorstand, gegenüber dem Trainer und gegenüber der Mannschaft. Habe mich vorne hingestellt, habe den Jungs meine Beweggründe genannt und bin mir recht sicher, dass das alle verstanden haben und will damit auch einfach die Tür bei Miersdorf nicht zuschlagen, weil keiner weiß, was die Zukunft bringt.
Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Miersdorf-Zeuthen. Dennis Paul hat großen Anteil daran, dass unsere Landesliga-Männer in dieser Saison um den Aufstieg in die Brandenburg-Liga mitspielen. 29 Tore hat er nach 28 Spieltagen erzielt. Wie wurde aus ihm ein solch überragender Knipser und wie gehen die Gegenspieler mit einem Torjäger seiner Qualität um? Das verrät er in der 121. Episode. Er erzählt, warum er lieber in Brandenburg als in Berlin aufläuft und mittlerweile auch lebt und welche Rolle Patrick Hinze in seiner Karriere spielt, Trainer des Oberligisten und Landespokalsiegers RSV Eintracht aus Stahnsdorf. Paul, wie er in der Mannschaft gerufen wird, spricht offen über die schwere Verletzung, die ihn fast 2 Jahre außer Gefecht setzte, über die besondere Atmosphäre bei der Eintracht und warum er uns am Saisonende Richtung Union Fürstenwalde verlässt, eine Rückkehr an den Wüstemarker Weg aber nicht ausschließt. Mein Name ist Gregor Rumelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Die nie sehen, die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg, da werden wir siegen und dich immer lieben. Denn in Rot-Weiß-Schwarz sind wir eine Macht.
Herzlich willkommen, Dennis Paul.
Hey, schön, dass ich da sein kann. Freut mich sehr.
Ich freue mich auch, dass das kurz vor Saisonende nochmal klappt.
Ja.
Es gibt eine Menge zu erzählen, eine Menge zu besprechen. Ich möchte erst mal anfangen. Ich war selber so ein eher mittelmäßiger, man kann auch sagen, eher schlechter Fußballer, habe auch eine Zeit lang Verteidiger gespielt. So ein eher mittelmäßiger Verteidiger wie ich. Nenn mir mal so 3 Tricks, wie ich dich als Stürmer stoppen kann.
3 Tricks, wie man mich stoppen kann. Vielleicht nicht ganz so gut, dass ich das jetzt vor dem wichtigen Spiel nochmal erwähne, wenn der eine oder andere mal vielleicht mithört. Nee, aber ich glaube, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ein Gegenspieler mich schon stoppen kann, indem er sehr aggressiv sein kann. Mhm. Also ich bin halt ein Spieler, der sehr, sehr gerne mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht und sehr, sehr gerne den Gegner im Rücken hat, weil ich doch mal versuche, den Ball festzumachen, vielleicht die Mitspieler dadurch einsetze. Und wenn der Gegenspieler mir im Rücken Platz lässt und ich merke, dass er mir Platz lässt, dann drehe ich mich halt auch ganz gerne auf. Und ich glaube, meine Stärke ist es halt, wenn ich das Spiel dann wirklich vor mir habe im letzten Drittel, dass ich mit einem Haken oder mit einem entscheidenden Steckball oder vielleicht doch mal mit einer kleinen Bewegung zum Abschluss kommen kann. Und ich glaube, wenn da ein Innenverteidiger sehr, sehr gut und aggressiv nach vorne verteidigt, vielleicht noch ein bisschen am Trikot zuppeln und noch ein paar Kniffe hier und ein paar Tritte da, so wie es ja ganz gerne mal gemacht wird, wenn es der Schiri nicht sieht, dann glaube ich schon, dass man mich da aus der Verfassung bringen kann. Besonders, wenn man vielleicht noch einen kleinen lockeren Spruch mir ins Ohr flüstert, den man dann noch provozieren könnte. Wenn das Spielgeschehen alles wunderbar und alles gut läuft und wir führen und ich vielleicht auch gut im Spiel bin, dann wird mich das nicht rausbringen. Aber lass uns mal 1-0 zurückliegen und es geht jetzt um was. Und wie jetzt zum Beispiel gegen Selo, wir liegen 1-0 zurück und das neigt sich zum Ende des Spiels. Und dann kommt halt irgendein Innenverteidiger, der dann kneift und macht und tut und mir dann was ins Ohr flüstert. Und dann kann man mich schon aus der Verfassung bringen. Also es ist eigentlich eine Kopfsache bei mir. Man müsste eigentlich nur mein Kopf reinkommen.
Ja.
Und wenn man da drinnen ist, dann könnte es vielleicht klappen.
Ist das so dein tägliches Geschäft in der Landesliga, dass Gegenspieler dir irgendwie ein dummes Zeug ins Ohr labern, am Trikotzupf, das ist ja dann noch eher die weniger schmerzhafte Variante, aber mal zukneifen und dir mal auf den Knöchel treten?
Ja, also es passiert schon. Ob das jetzt immer bewusst ist, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Aber es passiert schon sehr, sehr häufig, dass die Spieler in den Zweikämpfen natürlich dann dazwischenhauen und besonders härter vielleicht mal bei mir, also wie ich das jetzt in den letzten Spielen mit erlebt habe, die Spieler oder die Innenverteidiger begrüßen mich ganz oft auch mit Namen vorher, wo ich sage, okay, alles klar, naja, finde ich ja ganz nett. Naja, und dann geht das Spiel los und dann steigen sie halt aber auch ganz anders wieder ein, wie sie mich vorher begrüßt haben. Und besonders bei Standards. Die letzten 5, 6 Spiele habe ich, glaube ich, immer den größten und stabilsten und kräftigsten Typen an meiner Seite bekommen. Und dann, sobald ein anderer Spieler bei mir steht, nee, weg, ich habe die 17, das ist meiner. Und der wischt mir auch nicht von der Seite. Und auch, ich glaube, im Spiel, dass ich so oft gefühlte Manndecker mit mir habe, die mir das ganze Spiel hinterherrennen, wo ich sage, mich persönlich stört, sondern nervt es natürlich auch, wenn ich die ganze Zeit jemanden hinter mir habe. Na, wenn ich jetzt fürs Team denke, dann kann es natürlich auch ganz gut für uns sein. Wenn ich den natürlich wegziehe und der macht den Schritt mit, dann ergibt sich dahinter die Lücke. Und wenn wir das dann halt im Spiel auch erkennen und ich das dann noch anspreche, ey Jungs, der folgt mir auf Schritt und Tritt. Ich mach mal hier die und da die Bewegung und dahinter ergibt sich der Raum und dann hier du, wie auch immer, gehst dann rein in den Raum, nutzt den, kann das natürlich auch schon gut für uns sein. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass der eine oder andere es ein bisschen auf mich abgesehen hat und natürlich nicht will, dass ich gegen die auch treffe. Weil so sagen, der hat schon ein paar Tore gemacht und den wollen wir aufs Spiel nehmen. Und das Gefühl habe ich schon, ja.
Die Tatsache, dass die Leute dir manchmal auf Schritt und Tritt folgen, hat das damit zu tun, dass sie quasi eine Sonderbewachung für dich abstellen? Du hast einen Haufen Tore erzielt, nicht nur in der letzten, sondern gerade auch in dieser Saison. Oder hat sich das Spiel wieder verändert, dass man wieder mehr dazu übergeht, auch wirklich hart am Mann zu arbeiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich will jetzt gar nicht direkt sagen, dass man vorm Spiel jetzt sagt, hier der Dennis Paul, auf den müssen wir aufpassen. Ich glaube, so weit geht das gar nicht, weil ich glaube, jeder Spieler hat auf seiner Position seine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es als Stürmer natürlich, Tore zu erzielen. Das muss ich machen, das soll ich machen, das wird von mir auch erwartet. Deswegen bin ich auch froh, dass es so ganz gut geklappt hat. Und ich glaube schon, dass der Innenverteidiger, der die Aufgabe hat, natürlich Tore zu verhindern, schon guckt und weiß, da ist ein Stürmer auf der anderen Seite, der hat vielleicht mal ein Tor geschossen. So, ich glaube, ihm wäre es auch egal, ob ich nun 2 Tore gemacht habe oder 20. Vielleicht ändert sich die Einstellung bei ihm, dass er sagt, du, der hat schon so viele Tore gemacht, gegen mich macht er heute keins.
Ja, das ist so ein, denke ich auch.
Dass er sich selbst stellt die Erwartung und sagt, du Männers, macht euch keinen Kopf, ich habe den heute im Griff. Das glaube ich schon, dass das passiert. Und der Fußball in Brandenburg, besonders auch in der Liga, der ist schon ein Stück weit anders. Also der ist schon mehr von Härte geprägt. Also jetzt eher nicht dieses Fußballerische wie vielleicht in Berlin, wo du dann als Spieler auch vielleicht ein bisschen mehr Räume hast, weil sie dir die Räume einfach geben, weil sie dann eher ein anderes Stellungsspiel haben und sagen, ich lass ihn mal lieber kommen. Da ist es in Brandenburg ganz anders. Da hast du nicht die Zeit, dich mal aufzudrehen. Da sind die Leute gleich dran, weil die sind meistens fitter, würde ich gar nicht sagen, aber die sind einfach ein Stück weit aggressiver. Und da ist das Spiel einfach ein Stück weit anders wie in Berlin, würde ich sagen. Und deswegen glaube ich schon, dass der Fußball einfach ein Stück weit anders ist. Aber das jetzt nicht unbedingt so ist, dass ich sage, der Innenverteidiger hat es jetzt auf mich abgesehen. Ich glaube, der will halt alles dafür tun, dass ich keinen Traum mache. Und ob ich jetzt nur 15 oder 20 habe, ich glaube, das macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Aber
Du spielst seit 2 Jahren bei der Eintracht. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. 52 Ligaspiele gemacht, 51 Tore. Also man kann sagen, im Schnitt pro Spiel ein Tor. Das ist also eine unfassbare Quote, wie ich finde. Hast du ein Stürmergen oder woher hast du diese Fähigkeit, so viele Tore, so regelmäßig Tore zu erzielen?
Ja, lustigerweise bin ich ja eigentlich gar kein gelernter Stürmer. Also ich habe in der Jugend und auch zu Beginn im Männerbereich eigentlich eher hinter der Spitze gespielt. Also so auf der Zehnerposition oder Achterposition.
Spielmacher.
Ja, da hast du natürlich auch das ein oder andere Tor gemacht, aber du bist halt nicht der klassische Strafraumstürmer. Jetzt, wenn man mich kennt, bin ich jetzt auch nicht unbedingt der schnellste und dynamischste Spieler, was vielleicht auch im Zentrum manchmal gar nicht so verkehrt war. Aber wenn ich halt den Ball hatte, habe ich halt immer eine ganz gute Idee gehabt, was man mit dem Ball anfangen kann. Und eigentlich war ich immer derjenige, der den Stürmer versucht hatte einzusetzen. Und dann hat sich das beim RSV, wo ich war, ein bisschen geändert. Da wurde ich dann vorne eingesetzt und meine Stärke war irgendwie immer, ich kann es gar nicht beschreiben, ich glaube, ich habe einen ganz guten Abschluss, der nicht unbedingt der härteste ist, aber ich glaube, ich habe einen relativ präzisen Abschluss und bin auch so ein Typ aus 16, 17, 18 Metern wirst du mich selten mit Vollspann sehen. Deswegen lege ich vermutlich meistens immer mit der Innenseite in die Ecke und vielleicht deswegen nicht der härteste, aber relativ präzise und platziert. Und bei mir ist es so, dass ich glaube, nicht so viele Chancen brauche, um Tor zu erzielen. Da jetzt Glück dabei ist oder irgendwie, ja, mag auch sein. Aber so ein bisschen das Glück muss man sich, glaube ich, auch erarbeiten in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass ich recht effektiv bin, hat sich das dann so ergeben, dass man sagt, der nimmt vielleicht nicht mehr so viel am Spiel teil wie vorher, aber wenn der immer seine Bude macht, dann soll der mal da vorne bleiben. Und irgendwie ist es dann so geblieben, dass ich dann Jahr für Jahr vorne gespielt habe und mir dann auch natürlich die Eigenschaften eines Stürmers angeeignet habe, mit guten Stürmern, die in meiner Mannschaft waren oder mit guten Stürmern, wo man sich das ein oder andere mal abgeguckt hat. Ja, und so bin ich dann nach und nach zum Strafraumstürmer geworden, obwohl ich jetzt nicht der Größte bin, nicht der Kräftigste bin, aber man kann sagen, ich bin wie so eine Art Thomas Müller, der von allem irgendwie ein bisschen was kann. Ich kann ein bisschen mit links, ich kann ein bisschen mit dem Kopf, mache mit allem irgendwie Tore, aber es ist jetzt nichts, dass ich sage, das ist der Brecher vorne, der, also weißt du, wie ich meine?
Ja,
das ist so.
Ja.
Und irgendwie die Mischung aus allem macht es zu dem, dass ich dann einfach vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dann einfach nur das Bein hinhalten muss und lebe natürlich auch von meinen Mitspielern, ist ja vollkommen klar. Deswegen war in der letzten Saison, als ich hierher gekommen bin, in der ersten Zeit, gut, da habe ich auch nicht vorne gespielt, da habe ich links außen gespielt. Da muss ich sagen, das ist nicht so unbedingt meine Position über die Außenbahn, einfach aufgrund der dynamischen Spielweise und der Schnelligkeit, die ich vielleicht nicht habe. Und dann bin ich ja, glaube ich, irgendwann zur Halbzeit in den Sturm eingewechselt worden und habe dann, glaube ich, gleich 3 Tore gemacht gehabt. Und
gegen Hohenleipisch?
Ich glaube, das war zu Hause gegen Peitz.
Oder Peitz, Peitz. Und danach war Hohenleipisch.
Und danach habe ich, glaube ich, nochmal 3 gemacht oder so.
Genau.
Naja, und dann gut, dann hat der Trainer natürlich wenig Möglichkeiten zu sagen, du spielst jetzt nicht vorne. Und ja, und seitdem an, seit diesem 8. Spieltag oder so, was das bei mir ist, habe ich ja, glaube ich, auch recht regelmäßig getroffen. Aber natürlich auch in Abhängigkeit meiner Mitspieler. Also ich kann mir den Ball ja nicht an der Mittellinie abholen und gehe alleine durch, sondern bin da auch froh, dass die Jungs vielleicht die eine oder andere Stärke von mir erkannt haben, mich dann auch so gut in Szene setzen. Und ja, deswegen hat das vielleicht auch ganz gut geklappt in der Vergangenheit. Und hoffe weiter jetzt noch.
Ich auch. Kannst du mal beschreiben, was das für dich für ein Gefühl ist, wenn du, um mal ein Beispiel zu nennen, du hast einen Ball am 16er und haust den da nicht Vollspann rein, sondern schraubst ihn irgendwie rein oder drehst ihn irgendwie rein und der Ball zappelt im Netz und dir ist klar, ich habe gerade wieder ein Tor geschossen. Macht das was mit dir?
Naja, na, natürlich. Also für mich als Stürmer, wie ich schon gesagt habe, ist es ja an sich auch meine Aufgabe, Tor zu erzielen. Und wenn es dann halt klappt, dann habe ich halt ein Stück weit das Gefühl, meine Aufgabe erledigt zu haben. Wenn ich natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel mache und es reicht am Ende mal nicht für ein Tor, dann ist das auch okay. Aber wenn man vielleicht mal nicht so gut im Spiel ist und du dann auch zusätzlich kein Tor erzielst, dann lag das natürlich an einem selbst. Und wenn man mal als besonders Stürmer wissen, dass wenn man mal ein paar Spiele in Folge mal nicht trifft, dann fällt man vielleicht in so ein kleines Loch und dann dauert es manchmal echt lange oder über, wo du dir denkst, die Chance wieder vergeben, die mache ich normalerweise. Und dann bist du in diesem Loch drin, wo du teilweise manchmal echt schwer wieder rauskommst. Und dann fällt dieser Knoten mit einem einfachen Tor. Und wenn man halt, besonders ich als Stürmer, der auch ein Kopfmensch ist, wenn es nochmal nicht läuft, dann bin ich der Erste, der wieder hadert und mit mir selbst und die Jungs kennen mich, dann hadere ich vielleicht auch mal mit dem Spiel und alles, meine ist aber nie böse. Aber ich bin halt immer so ein Typ, der dann immer so ein bisschen unzufrieden ist und wenn dann aber dieses Tor fällt, dann bin ich meistens mal ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhig, okay, gut und jetzt kannst du nochmal vielleicht eins nachlegen. Und wenn es natürlich dann noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, wie zum Beispiel gegen Selo jetzt kommt, und man trifft da zum 1-0, 2-0, naja, dann lässt man die Emotion natürlich freien Lauf. Ich habe da auch keinen besonderen Jubel. Ich renne meistens immer irgendwo hin und reiß die Arme in die Luft und freue mich, wenn jemand mit mir feiert und wir gemeinsam feiern können. Aber auch wenn es 5-0 steht und ich mache das 6. Tor, gut, dann laufe ich meistens zurück zur Mittellinie und klatsche kurz ab. Da mache ich jetzt keinen großen Fetz aus. Aber natürlich freut man sich ehrlich immer, wenn man ein Tor macht. Ist ja logisch, klar.
Es gibt ganz viele Fotos von dir, weil du ja auch ganz viele Tore machst, wo du nach einem Tor, entweder weil du es selbst erzielst oder dein Mitspieler erzielt ist, du springst deinem Mitspieler dann so im Arm. Mhm. So richtige Kuschelfotos, sag ich mal. Das ist so, es gibt wirklich, also ich glaube, ich könnte dir aus dem Stegreif 10 Fotos raussuchen. Mir ist so eins in Erinnerung in Lauchhammer. Ich glaube, auch am vergangenen Wochenende, wir befinden uns jetzt zwischen dem Spiel Döbern, 4-0 gewonnen, und vor dem Spiel im Selo, nur dass wir das mal so zeitlich einordnen. Und du springst deinem Mitspieler im Arm, du drückst ihn richtig, und man richtig merkt, ja, da ist einer richtig glücklich, dass die Mannschaft, ob du selbst oder jemand anders, ein Tor erzielt hast.
Ja, auf jeden Fall. Das ist bei mir so. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Mir liegt sehr, sehr viel an der Mannschaft, auch allgemein daran, dass wir Erfolg haben zusammen und besonders dann, wenn vielleicht der ein oder andere mit sich selbst hadert und sagt, oh, ich habe, weiß ich nicht, lange schon kein Tor mehr erzielt oder lange keine Vorlage gemacht und ich habe nicht gut gespielt und dann ist es vielleicht noch ein Spieler, der mir das Ding dann halt auflegt und sich selber darüber freut, dass er halt eine Torvorlage gegeben hat oder andersherum, dass ich ihn bedienen konnte und er nach langer Zeit mal wieder ein Tor gemacht hat, dann freue ich mich natürlich auch für denjenigen extrem. Mhm. Und ist aber nicht der einzige Grund. Egal, ob ich jetzt vorlege oder der andere getroffen hat, wir haben als Team gemeinsam ein Tor erzielt und vielleicht ein wichtiges Tor. Und von daher freue ich mich immer, wenn jemand trifft. Und deswegen kann ich auch gar nicht beschreiben, ob das jetzt bewusst von mir ist. Meistens dadurch, dass ich vorne spiele, ist derjenige, der das Tor erzielt, in meiner Nähe. Das heißt, der Weg ist nicht so weit zum Jubeln.
Ja.
Und die 3-4 Meter Sprinten, die kriege ich vielleicht noch hin. Und wenn ich dann mit hoher Geschwindigkeit ankomme, dann kann ich nicht anders stoppen, außer ihn anzuspringen vielleicht. Und jetzt gegen Döbern zum Beispiel war das mit Johnson Fall, das weiß ich noch ganz genau. Da hat Jones mir das Ding vorgelegt und es war ein relativ wichtiges Tor. Das Spiel stand so ein bisschen auf der Kippe und mit dem Tor, glaube ich, war es dann klar, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und deswegen habe ich mich halt auch extrem gefreut darüber. Oder auch gegen Lauchhammer, was du angesprochen hast. Mhm. Da war es, glaube ich, mit Nicker. Und das war halt so ein Ding, dass ich mit Nicker immer das ein oder andere vorm Spiel bespreche. Und wir überlegen, ja, wie schaffen wir das, dass wir beide ins Spiel kommen und dass wir uns beide gut ergänzen. Und da haben wir uns halt abgesprochen vorher mit einer gewissen Aktion. Und genau so, wie wir uns vorher abgesprochen haben, ist halt das Tor erzielt worden. Und dass dann Nicker nochmal vorm Tor querlegt und ich das dann mache, das war halt geil. Das war so eine Belohnung für das, was wir uns halt vorgenommen haben. Und deswegen war halt vielleicht die Emotion nochmal ein Stück weit größer.
Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich nehme an, durch deinen Vater, der, ich glaube, fast alle Spiele sieht, oder? Auswärts und zu Hause.
Mein Vater sieht, glaube ich, jedes Spiel, ja. Er ist ehrgeiziger wie ich, würde ich jetzt nicht sagen. Aber der ist, glaube ich, auch extrem heiß, wenn wir am Wochenende spielen. Und der fiebert natürlich immer vom Seitenrand aus mit. Und ja, ist natürlich schwer zu sagen, zum Fußball gekommen bin ich mit 5. Also ich habe mit 5 Jahren angefangen Fußball spielen. Bei mir bei Sternberitz hieß die Mannschaft, auch im Süden von Berlin. Mhm. Da war, glaube ich, aber nur 1 oder 2 Jahre und dann bin ich zu Sternmarienfelde gewechselt. Ein relativ ambitionierter Jugendverein damals, den man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wie es ja meistens in so Jugendvereinen ist, spielt eine ganz, ganz große Rolle, was du auch für einen Trainer hast. Also ich finde das extrem wichtig, dass du einen Trainer hast, der die Jungs halt das Fußballspielen beibringt. Aber auch mit dem notwendigen Spaß. Also da muss jetzt, wenn er jetzt Toni Kroos als Trainer wird, ist halt auch nicht in Stein gemeißelt, ob der das hinkriegt, so eine 6-, 7-, 8-Jährigen da halt zum Fußball zu bringen, weil die Jungs müssen halt auch Spaß haben. Und da hatte ich halt, der jetzt mein Stiefvater ist, das war der damalige Trainer, so hat sich meine Mutter mit ihm kennengelernt. Der war sehr, sehr lange mein Trainer. Und ich glaube, dass er die Sache auch ganz gut gemacht hat. Und ich glaube schon, dass mein Vater mir schon den kleinen Stups vielleicht gegeben hat, so von wegen, ich war selber Fußballer und hier komm, ich bring dich mal zum Training und guck mal, ob dir Fußball Spaß macht. Er hat mit mir auch in der Wohnung immer mit dem Fußball gespielt. Ist ja klar, dass man dann vielleicht schon weit so ein bisschen in die Richtung gelenkt wird. Und dadurch, dass ich dann den Spaß vermutlich im Jugendalter hatte und seitdem ja auch dauerhaft Fußball spiele, habe ich nie aufgehört, nur halt aufgrund meiner Verletzung, bin ich dabei geblieben. Mhm. Ich glaube, so bin ich auch dann ein Stück weit zum Fußball gekommen und spiele auch nach wie vor.
Dann war also Sternmarienfelde, wo du offensichtlich eine gute Ausbildung genossen hast, also guten Trainer hattest, der dich gefördert und gefordert hat. Mhm. Und dann bist du ja irgendwann mal beim RSV Eintracht in Stahnsdorf gelandet. Das ist so da, wo ich das mitbekomme, wo du dann bei den A-Junioren in der Brandenburg-Liga, wenn ich das richtig weiß, gespielt hast.
Also davor habe ich noch bei Viktoria gespielt.
Ah, okay. Mhm.
Das war damals noch Lichterfelde von dieser Fusion. Mhm. Da bin ich in der C-Jugend hingegangen. Also habe ich, glaube ich, 4 Jahre bei, also 2 Jahre Lichterfelde, 2 Jahre Viktoria, aber ist ja das Gleiche. Habe ich 4 Jahre in Berlin noch bei Viktoria gespielt. Das hat mich, glaube ich, auch geprägt, weil wir hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch Berliner Meister geworden und alles. Also eine sehr, sehr gute Truppe. Und dann war es so, dass ich in der A-Jugend, wie du schon sagtest, zum RSV gegangen bin. Ja, das war so ein Zufall, ein blöder Zufall. Da hatte der Patrick Hinze, der Trainer, der ja auch viele Jahre jetzt mein Trainer war, hatte sich das Spiel angeguckt, als wir im Relegationsspiel gegen RB Leipzig gespielt haben. Bei uns zu Hause in der Bosestraße. Sehr, sehr viele Zuschauer gewesen, schönes Spiel gewesen. Wir haben leider hoch verloren, weil RB Leipzig einfach mal viel besser war.
Spaß, ja.
Da bin ich nach dem Spiel zu meinem Vater und wie es immer nach dem Spiel ist, wir quatschen und dann stand halt Patrick Hinze daneben und sprach mich halt an, von wegen, naja, gutes Spiel, so sinngemäß irgendwie, ich kann mich nicht mehr perfekt dran erinnern, aber ob ich mir es denn mal vorstellen kann, zum RSV Eintracht zu kommen. Und ja, ganz blöd, das jetzt so zu sagen, aber damals kannte man RSV einfach nicht, also besonders ich nicht, im Berliner Geschäft, also mit Brandenburg hattest du sowieso wenig Berührungspunkte und dann kommt eine Mannschaft, RSV Eintracht, wer ist denn das? Eintracht wer? Und in der RSV Eintracht Stahnsdorf und ich habe dann so mir gedacht, naja, ist ja lieb und nett gemeint von dir, aber ich würde dann glaube ich schon doch lieber bei Viktoria bleiben und habe mich dann so ein bisschen überreden lassen von ihm, weil er dann auch von seinem Werdegang erzählt hat, wo ich dann gemerkt habe, okay, der Mann glaube ich hat Ahnung vom Fußball, hat ja selber bei Hertha gespielt, deutscher Meister geworden, ähnliches, der wird was können. Ja, mein Vater hat mich da auch so ein bisschen dahin gedrängt, komm, wir können uns das ja zumindest mal angucken. Und als ich dann das erste Mal da zum Training gefahren bin, hat mich das sofort überzeugt. Also es war echt eine gute Mannschaft, was ich nicht gedacht hätte. Und du hast sofort gemerkt, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in Brandenburg oder auch da bei RSV einfach ein ganz anderes war, so wie in Berlin. Also ich hatte in Berlin auch eine wunderbare Zeit und super Jungs, aber in Brandenburg war es einfach anders. Das ist so einfach schon wie Familie. So wie es jetzt ja auch bei Miersdorf ist. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann auch in Brandenburg jetzt immer geblieben bin, weil ich sage, ich will gar nicht mehr Berlin. Hört jetzt sich blöd an, aber ich fühle mich einfach so wohl und mit den Jungs auch, dass das halt auch der ausschlaggebende Punkt war, warum ich mich dann auch dafür entschlossen habe, dazu spielen. Ja, und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, weil beim RSV, die hatten da echt einen Plan. Von Anfang an haben sie mir den Plan erzählt, wo sie hinwollen, wo sie mit der A-Jugend hinwollen, dass sie mit der A-Jugend den Männerbereich aufbauen wollen. Da haben die Männer ja, glaube ich, auch in der Landesliga gespielt. Und da hatte Patrick Hinze gesagt, unser Ziel ist es, Oberliga zu spielen. Und da dachte ich noch als Jungscher, also 17-jähriger Junge, Oberliga, also was denkt er sich denn? Also das sind jetzt dreimal, also ich glaube, müssten sie zweimal aufsteigen, ja, genau. Ich bin noch 17, naja, nee, und wir wollen dich auch schon aufbauen. Also sie hatten auch gewisses Interesse an meiner Person, was mich natürlich auch geehrt hat. Hab da auch immer gespielt. Und aufgrund dessen, dass ich natürlich dieses Vertrauen vom Trainer auch hatte, glaube ich auch, dass ich auch ganz gut performt habe, weil ich auch gewisse Freiheiten hatte. Also ich wusste, wenn ich mal nicht im Spiel bin, wenn ich mal kein gutes Spiel, dann wird mir keiner irgendwie nachtragend irgendwas sagen, so von, ey, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern man hat mir die Zeit gegeben, man hat vielleicht schon im Kopf gehabt, was man mit mir vorhat. Und so hat sich dann die Truppe, die in der A-Jugend zusammengespielt hat, auch zur Männermannschaft so entwickelt, dass wir halt dann alle gemeinsam zusammengeblieben sind. Und ich glaube, wir waren individuell vielleicht nicht die stärkste Mannschaft, aber wir waren ein eingeschweißter Haufen. Wir waren echt eine Familie, eine extrem geile Truppe, die nicht nur auf dem Platz funktionierte, sondern auch neben dem Platz. Und ich glaube, das waren dann halt auch die paar Prozente, die uns dann so erfolgreich gemacht haben. Also wir sind dann in der Landesliga, sind wir ja dann aufgestiegen. In der Brandenburg-Liga, glaube ich, ohne Niederlage oder eine Niederlage durchmarschiert. Und dann in der Oberliga gelandet und in der Oberliga in der ersten Saison gleich Fünfter geworden. Mhm. Mit fast, also klar, vereinzelte Leute kamen dann hinzu, weil es dann klar. Ohne einfach nicht mehr klar. Geht. Und der eine oder andere schafft es dann auch zeitlich einfach nicht mehr. Wir wurden ja auch irgendwann älter, der andere hat dann auch vielleicht Familie bekommen und der Job und das macht es dann halt auch nicht mehr möglich. Aber so der grobe Kern war halt sehr, sehr lange zusammen. Und deswegen waren wir auch, glaube ich, so erfolgreich. Und da bin ich schon irgendwie stolz drauf, dass das, was wir vor mehreren Jahren besprochen hatten, man saß ja immer häufig, so wie wir jetzt hier sitzen, gemeinsam zusammen. Und dann sagt der Trainer, ich möchte, dass wir gemeinsam mal Oberliga spielen. Und das, was wir immer vorher so philosophiert hatten, ist dann halt wahr geworden. Und das war dann halt irgendwie schon schön.
War der Wechsel so nach Starnsdorf und dann das, was ihr dann so besprochen hattet, für dich auch so ein Signal? Also es könnte bei mir schon höher gehen, ich sag jetzt mal, als Kreisliga oder so, wo du auch schon gemerkt hast, also bei mir könnte es auch für eine höhere Liga, sprich bis Oberliga reichen.
Ja, also ich glaube, ich kann ganz gut einschätzen jetzt, inwieweit meine Qualitäten jetzt reichen oder nicht. Damals war das ja auch A-Jugend Brandenburg-Liga, ist jetzt natürlich die höchste Spielklasse in Brandenburg, aber es geht halt noch höher. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich in dieser Liga halt schon funktioniere und das halt schon ganz gut klappt. Und in der Zeit habe ich auch relativ viele Tore geschossen, bis zu meiner Verletzung. Und ich glaube, bis dahin hatte ich schon das Ziel, wie wir gesagt hatten, mit der Mannschaft Oberliga zu spielen. Wir haben natürlich schon mal das ein oder andere Testspiel gegen solche Mannschaften gemacht. Und da hast du schon gemerkt, okay, du kannst da mithalten. Du musst vielleicht noch ein bisschen was an der Physis, an der Fitness machen. Aber ich kann mir das fußballerisch halt einfach vorstellen, dort zu spielen. Und das war halt auch immer mein großes Ziel, dass man da mal spielt. Und dann hat mir natürlich diese Verletzung, ja, hat mich da so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und mit dieser Verletzung war es dann nicht mehr ganz so sicher, ob ich dann überhaupt nochmal spielen kann. Und wenn, ob ich überhaupt den Schritt nochmal schaffe, Oberliga zu spielen. Und deswegen hat es mich natürlich umso mehr gefreut, dass ich es dann halt trotzdem nochmal geschafft habe. Ja, aber dann kamen halt die privaten Umstände dazu. Mit meinem Job hauptsächlich und jetzt natürlich auch der Kleine zu Hause. Aber damals war es noch der Job, der es einfach unmöglich macht.
Du bist bei der Polizei, das eben das, was wir eingefügt haben.
Ja, genau. Ja. Das macht es dann halt einfach unmöglich, 3 bis auch 4 Mal die Woche zum Training zu kommen.
Ja.
Und mein damaliger Trainer, also Hinze, der, was auch völlig normal ist und auch richtig ist, legt halt auch großen Wert daran, dass halt die Leute regelmäßig zum Training kommen, ist ja vollkommen klar. Und wenn dann halt ein Spieler wie ich nur 2 Mal zum Training kommt, dann ist halt ein anderer Junge, der vielleicht genauso gut ist wie ich, der kommt halt 4 Mal zum Training, ist vielleicht auch noch 2, 3 Jahre jünger wie ich. Ist ja logisch, dass er den dann spielen lässt. Und um dann nur auf der Bank zu sitzen, weil du es zeitlich nicht mehr schaffst, das macht dann keinen Sinn. Weil du willst ja Fußballer spielen. irgendwann wird es ja dann doch auch irgendwo der Ausgleich zwischen deinem stressigen Berufsleben oder auch Familienleben, der jetzt nicht stressig ist, aber man freut sich doch schon auch mal irgendwie rauszukommen, mit seinen Jungs zu sein und dann will man am Wochenende auch spielen. Ich meine, man trainiert ja auch dafür, um zu spielen, und wenn es dann irgendwann nicht mehr der Fall war, weil du es halt einfach zeitlich nicht schaffst, ich bin teilweise von der Arbeit hingehetzt, bin dann irgendwie eine halbe Stunde später geworden, musste mich dann alleine irgendwie warm machen, die Jungs waren, also es war irgendwie alles Käse. Mhm. Ja, und deswegen war es dann halt auch so, dass ich gesagt habe, es passt dann leider nicht mehr, und deswegen kam es dann dazu, dass ich dann zu Miersdorf gekommen bin durch Simon Rösner, der mich dann kontaktiert hatte.
Ja, eben nochmal, du hattest im Weihnachtspodcast oder im Adventspodcast das Tor meines Lebens, wo du auch von deinem schönsten, wichtigsten, wie auch immer, Tor deines Lebens erzählt hast. Da kommt diese Verletzung vor, von die du jetzt gerade angesprochen hast. Du warst mal so schwer verletzt, dass auch deine Karriere auf der Kippe stand. Was war das? Was hattest du da?
Ja, eigentlich kann man sagen, nichts Dramatisches, dachte ich. Das war im Training, eine ganz normale Situation. Ich hatte den Ball am Fuß und mein Gegenspieler, also mein Mitspieler am Trainingsspiel, mein Gegenspieler, trat mir halt mit seiner Stolle unten gegen den Knöchel auf der linken Seite und hat höllisch geschmerzt, und ich dachte mir, ja gut, das wird nur der erste Schmerz sein, und bin wieder aufgetreten und merkte, dass irgendwas fürchterlich knackte. Und einfach im Fuß, um es ganz einfach mal so zu formulieren, weil ich ja keine Ahnung hatte, was da passiert ist. Bin aufgetreten, sofort geknackt. Ich dachte, ach du meine Güte, irgendwas mit dem Knochen oder ähnliches. Lässt es mal bleiben. In die Kabine gegangen, natürlich auch sofort dick und blau geworden. Und naja, und die Stelle, wo ich auch getroffen wurde, auch noch offen. Ja, also wunderbar gekühlt, hochgelagert, gewartet. Naja, dann ist man halt zum Arzt gefahren. Und der Arzt so erstmal geguckt, naja, wird eine Prellung sein, wird eine Stauchung sein oder eine Überdehnung, wie auch immer, oder ein Riss des der Bänder, und hat mit mir dann MRT gemacht. Und dann hat man mir gesagt, leider können wir nicht erkennen, was sie haben. Mhm. Also wir sehen halt, dass da eine Entzündung drin ist, dass da eine Schwellung drin ist, und vielleicht liegt es auch an der Schwellung und an der Entzündung. Und naja, ein paar Dinge mit mir ausprobiert, und ich habe aber selber gemerkt, es geht nicht weg. Also dieses Knacken, was ich beschrieben habe, das hat sich dann irgendwann rausgestellt, das ist die Peronealsehne. Die Peronealsehne ist eine relativ dicke, kräftige Sehne, die den Fuß auch fixiert und beziehungsweise stabilisiert. Und die verläuft, wenn man sich das vorstellt, am Außenknöchel, unterhalb des Außenknöchels hoch entlang der Wade, so halb. Da läuft diese Sehne lang. Mhm. Und bei jedem Schritt, bei einer komischen Bewegung, ist diese Sehne, die normalerweise in ihrer Bahn fixiert ist im Fuß, ist die aus ihrer Bahn rausgesprungen und ist über den Außenknöchel rübergesprungen, sodass diese dicke Sehne teilweise auf meinem Außenknöchel drauf war. Da musste ich sie immer manuell mit meinen Fingern diese Sehne wieder runterdrücken. Und in der Phase war halt mein Fuß instabil. Und das habe ich aber auch irgendwann erst bemerkt, dass diese Sehne darüber springt, und bin halt zum Arzt und meinte, gucken Sie mal bitte, weil das konnte man auch luxieren, indem man meinen Fuß komisch bewegt. Aber es hat natürlich mal wehgetan. Ich wollte natürlich nicht, dass man es macht, aber man musste es machen und irgendwas. Und da ging es dann so langsam in die Richtung, dass man erkannt hat, ach, das ist ja keine Prellung oder ein Riss oder ähnliches. Das ist ja die Sehne, die aus ihrer Bahn springt. Und das ist anscheinend so eine seltene Verletzung, dass ich dann, glaube, es ist nicht übertrieben, 7, 8 Ärzte aufgesucht habe mit dem Spezialisten des Spezialisten und was mir alles empfohlen wurde, bis dann irgendwann mal einer aus Potsdam, glaube ich, da hat mich sogar, glaube ich, Patrick Hinze hingeschickt gehabt, der beim 3. oder 4. MRT, das muss man sich mal vorstellen. Und dann sind, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist in der Zeit. Bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, bis dann mal ein Arzt eine Diagnose gestellt hat, die richtig war. Bis man diese Peronealsehnenluxation erkannt hat und wusste, wie man sie behandeln kann. Mhm. Und dann gab es halt 2 Behandlungsmethoden. Beide natürlich per OP. Ja. Da bin ich überhaupt nicht drum rumgekommen. Die eine Möglichkeit war, diese Sehne in ihre Bahn zu drücken, wieder zurück, und sie mittels Haltebändern, also so eine Bänder, die du einfach quersetzt, zu fixieren, dass diese Sehne halt nicht mehr raushopsen kann. Ja. So, das wollte man. Und der andere Eingriff, den hat man mir erklärt, auf den komme ich gleich nochmal zurück, weil der musste vorgenommen werden dann im Nachgang. Von dem wollte man aber absehen, weil da kann es immer zu Komplikationen kommen, das ist mit in den Knochen reinbauen und ähnliches. Deswegen habe ich mich erst für die eine entschieden, weil man gesagt hat, die wird reichen. Ja. Ich dem vertraut, operiert worden, diesen fetten Schuh bekommen, weiß ich, 8 oder 10 Wochen mit Reha, mit Physio und allem Möglichen, bis ich dann irgendwann, ich glaube nach über einem Jahr, irgendwann mal wieder auf dem Platz stand und dann für die zweite Mannschaft für SV logischerweise nochmal spielen wollte. Wurde auch später erst eingewechselt, also man wollte es ganz entspannt angehen mit mir. Und in diesem ersten Spiel mache ich halt einen ganz normalen Schritt mit meinem Standbein, also links, wo es auch passiert ist, und spiele den Ball einfach nur rechts raus. Ganz einfacher Ball, ohne Gegnereinfluss, ohne alles. Und ich merke nur bei dem Auftreten, wie es auf einmal richtig knallt im Fuß und genau das gleiche wieder ist. Und in dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich wusste sofort, dass das Gleiche wieder ist. Ich habe es gespürt, ich wusste es. Dann kamen natürlich die Jungs, die mich aufbauen wollten. Hier nimmt man ein Kühlpack und alles. Da war ich natürlich auch wieder so gereizt, habe das Kühlpack, glaube ich, weiß ich wohin gefeuert, weil ich wusste, ihr könnt mir alles geben, es bringt nichts, ich muss wieder unter das Messer. Ich wusste es. Und ich wusste auch, dass vermutlich jetzt der nächste Eingriff fällig wird, den man mir vorher erklärt hatte, dieser größere Eingriff.
Sag mal kurz, in welcher Saison bewegen wir uns?
Wir bewegen uns in der Brandenburg-Liga-Saison. Zum Ende der Landesliga-Saison beim SV Eintracht bis hin zur Brandenburg-Liga-Saison. Weil ich war ja fast zwei Saisons verletzt und ich bin dann erst wiedergekommen, als SV in die Oberliga aufgestiegen ist.
Okay. Ja. Okay.
In der Zeit bewegen wir uns. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Das muss ja jetzt auch 5 Jahre ungefähr her sein. Also so Anfang, Mitte 20 war ich da.
Mhm.
Ja, und dann bin ich zum Arzt. Hab ihm eigentlich auch schon gesagt, was gemacht werden muss, weil ich genau wusste, kenne mich auch wirklich ganz gut jetzt aus mit der Materie. Also wenn jemand mit seinem Fuß umknickt, kann ich ihm eigentlich sofort sagen, was er da hat. Also
das ist der Dr. Paul.
Und, kann man so sagen. Ja, dann hieß es, okay, dann werden wir diese knöchernde Rinne erstellen. Und dann muss man halt am Außenknöchel, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, auf jeden Fall haben sie eine künstliche Bahn errichtet. Das heißt, sie haben in Knochen gefräst, um diese Rinne, wo die Sehne reinkommt, bisschen zu vertiefen und dann darüber mit Schrauben.
Mhm.
Also diese Haltebänder, die vorher waren, die wurden ersetzt durch Schrauben und die Schrauben haben dann sozusagen das Band fixiert und die knöcherne Rinne, die erstellt wurde, die war jetzt so vertieft, dass diese Sehne dann nicht mehr raushopsen kann. Das Einzige, was mir auch gesagt wurde, es wird auf jeden Fall sicher sein, dass diese Sehne nicht mehr rausspringt, damit werden sie keine Probleme mehr haben, aber ich kann ihnen nicht versprechen, dass sie schmerzfrei sein werden. Es kann sein, dass sie in Zukunft immer Schmerzen haben werden, dass sie bei jeglicher Belastung einen dicken Knöchel kriegen, instabil sein können, dass sich mit den Schrauben da was entzündet und dass man das vielleicht wieder aufmachen muss. Also man hat mir indirekt gesagt, ich kann mich darauf einstellen, dass ich mein ganzes Leben lang Probleme haben werde mit diesem Fuß.
Okay.
Aber wir eigentlich keine andere Wahl haben, außer es so zu lassen, wie es jetzt ist.
Ja.
Dass es dann immer weiter luxiert, wo ich sage, na, so kann ich nicht leben. Wie soll das funktionieren? Ich will ja auch irgendwann mal einen anderen Sport betreiben oder alleine fit sein. Und deswegen haben wir es gemacht und naja, muss ich es in Kauf nehmen. Und dann werden wir gucken, wie es passiert.
Und hat sich das, diese Befürchtung bestätigt?
Zum Glück nicht.
Ja.
Zum Glück nicht. Also nach der OP gleiche Prozedere wie vorher auch, diesen Schuh, Reha, Physio. Und während der Reha und Physio war ja immer der Gedanke da, bitte knack nicht. Also bitte luxier nicht wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann hast du natürlich gewisse Muskulatur aufgebaut, auch noch langsamer und ruhiger wie vorher, dass wirklich nichts passiert. Hab mir auch die notwendige Zeit gelassen und hab halt gemerkt, wie es gut verheilt, wie stabil man unten ist und hatte ein gutes Gefühl. Und so ist es auch nach wie vor. Ich habe bis heute keinerlei Probleme. Also wenn ich rüberfasse, merke ich noch, dass da was drin ist. Und man sieht auch immer noch die Narbe und auch den Tritt von meinem Mitspieler. Die Stelle, wo er mich mit seinem Stollen getroffen hat, die Stelle sieht man auch immer noch. Die bleibt für immer. Und habe aber seitdem keinerlei Probleme mehr damit, zum Glück.
Dann warst du ja, wenn ich das jetzt mal so richtig überschaue, 1,5-2 Jahre raus.
Ja.
Für einen, der wie du heute auch noch, aber davor auch, ja auch mit dem Fußball lebt, auch in diesem Fußballrhythmus lebt, also 2-3 Mal die Woche Training, am Wochenende Spiel, auch mit Herzblut dabei ist und für diesen Sport lebt. Auf einmal sitzt du dann am Wochenende zu Hause, während deine Kumpels spielen oder im besten Fall stehst du am Rand, kannst aber auch nicht eingreifen. Wie bist du damit umgegangen?
Das war sehr schwer. Also das war auch meine erste große Verletzung.
Mhm.
Mir wurde dann immer erzählt, aus so einer Verletzung kommt man stärker wieder heraus und
was man halt so sagt, ja.
Man kann sich vielleicht auf Dinge fokussieren, wo man vielleicht noch Schwierigkeiten hatte und das hatte ich dann auch gemacht. Ich habe mit Fitness angefangen, weil obenrum konnte ich immer machen und hatte natürlich auch Zeit. Ich konnte nicht arbeiten gehen, ich saß zu Hause und bin dann zum Fitness gegangen und habe dann da, ich sag jetzt mal, aufbauen können, auch ordentlich aufbauen können, schon eigentlich so weit, dass man eigentlich sagen musste, es war dann zu viel. Da wurde ich dann auch als Bobfahrer betitelt und alles, wo ich sage, ja, Jungs, macht euch mal keinen Kopf, wenn ich wieder spiele, dann wird das alles wieder besser werden.
Mhm.
Dann konntest du in der Muskulatur in den Beinen arbeiten und alles. Also man konnte den Fokus auch so ein bisschen auf was anderes setzen, aber nichts ersetzt natürlich das Spielen.
Wollte ich gerade sagen.
Und gar nichts.
Was du sagst, Brandenburg, also diesen Team-Spirit zu erleben, in der Kabine sitzen mit den Jungs, verschwitzter sitzen, fluchen, weil die Chance verdaddelt wurde oder sich freuen, weil sie halt nicht verdaddelt wurde. Und also das fehlte ja alles.
Ja, ich war natürlich trotzdem regelmäßig da und habe die Jungs auch am Seitenrand unterstützt und war bei den Spielen dabei. man war zwar dabei, aber man war halt irgendwie nicht dabei.
Ja.
So, das Gefühl haben mir die Jungs nie gegeben. Die haben mich immer mit involviert, weil sie wussten, wie schwer die Zeit ist. Für mich auch. Aber du selber willst logischerweise spielen. Ist ja klar. Und das ist kein Geheimnis. Ich saß also vor dieser OP und auch danach. Und das waren halt Zeiten, mir ging es halt echt dreckig. Also ich habe geheult zu Hause. Mhm. Ich dachte mir, ich werd nie wieder mein Hobby ausführen können und dürfen, den ich aber brauche, den ich liebe, den ich mein Leben lang mache und auch nicht aufhören will, besonders nicht mit Anfang Mitte 20. Das würde ich vielleicht noch ein paar Jahre machen. Deswegen war das eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Und aber was ich zu Beginn gesagt habe, dass man sagt, du kommst stärker aus so einer Verletzung wieder raus, da ist was Wahres dran.
Mhm.
Also ich bin ja stark, wie man sagen kann, weil ich habe ja
keine Frage.
Muskulatur aufgebaut gehabt. Ja, bin ich da irgendwie wieder aus der Sache rausgekommen. Und deswegen verstehe ich auch jeden Spieler, der sich schwer verletzt, der sowas vielleicht noch nicht hatte, was da auf ihn zukommt. Und jetzt auch Pommes zum Beispiel, der sich ja jetzt, ich glaube, es ist noch gar nicht 100% bestätigt.
Also für Lennart Pomarenke, Lennart Pomarenke, der hat sich ja kurz vor Schluss gegen Döbern schwer am Knie verletzt. Kreuzbandriss, der ist jetzt erst auch mal gefühlt ein Jahr mal raus.
Da weiß ich, was auf diesen Jungen zukommt.
Ja.
Und ich habe ihn auch angeschrieben, habe ihm zwei, drei nette Worte verfasst und kann es auch hier natürlich nochmal sagen, aber ich glaube, er weiß es auch, wenn er irgendwie mal auf der Couch sitzt und ich weiß, was er machen soll und ihm irgendwie das schwerfällt gerade und ich weiß, werde ich überhaupt nochmal richtig fit, dann kann sich zum Beispiel so ein Junge auch immer an mich wenden. Mhm. Weil ich halt, glaube ich, schon das ein oder andere ihm auf den Weg geben kann und sagen kann, ey, glaub mir, du kommst da wieder raus, wird wieder. Und wie gesagt, das habe ich in diesen zwei Jahren gelernt. Andersherum hatte ich natürlich auch Zeit für andere Dinge. Ich hatte Zeit für Familie, ich hatte Zeit für Freunde und ich hatte Zeit für die Partnerin zu Hause, was ja auch nicht schlecht war in dem Sinne. Habe ich ja durch mein Handbuch, den ich ja vor kurzem hatte, hatte ich auch ein Stück weit mehr Zeit gehabt wieder. Du kannst natürlich das eine oder andere dann umsetzen, was du vielleicht mal machen wolltest, ob es mal eine Reise ist oder ähnliches. Aber irgendwie ersetzt halt trotzdem nichts den Fußball. Das ist halt immer das Problem. Nee, wir drehen uns im Kreis und kommen halt immer wieder in dieser Fußballschiene an und so. Du brauchst deinen Fußball.
Ja.
Und deswegen hoffe ich und wünsche auch jedem Sportler, dass er sich nicht schwer verletzt. Eine Verletzung gehört immer irgendwie dazu. Das passiert leider Gottes immer. Man kann nichts machen. Aber bitte doch nicht so eine Verletzung, wo dir auch erstmal kein Arzt der Welt helfen kann und du, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr brauchst, um überhaupt eine Diagnose gestellt zu bekommen. Und das empfehle ich keiner. Das war nicht schön.
Du wolltest immer Oberliga mal spielen? Da wurdest du dann erstmal jäh gestoppt und du wolltest auch immer mal ein Tor in der Oberliga erzielen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, 13. August 2022, RSV Eintracht gegen Rathenow 4:1 gewonnen. Das 2:0 oder 2:1, weiß ich jetzt nicht.
Bundesversion, oder?
Ja, aber also zweite Tor für RSV Eintracht, Dennis Paul. Du hast auch erzählt da in dem Adventspodcast, das war so das Tor deines Lebens, wo du das Gefühl hast, jetzt bin ich wieder da und jetzt mein Traum von der Oberliga geht in Erfüllung und vom Oberliga-Tor, das war ein besonderer Moment für dich.
Auf jeden Fall. Also ich habe es ja live miterlebt, wie die Jungs sich verbessert haben in der Zeit, wo ich verletzt war und dann natürlich der ein oder andere noch dazugeholt wurde. Ich weiß noch, dass zu Beginn der Oberliga-Saison, wo es dann feststand, dass ich wieder kam, man muss jetzt noch dazu sagen, für die, die es nicht wissen, ich hatte noch mal eine andere Station gehabt. Ich bin noch mal zu Grossiten gegangen für ein Jahr. Das war wie so eine, ich nenne es jetzt mal nicht Laie, aber es war noch mal, bei RSV konnte ich in der ersten Männermannschaft nicht die Spielpraxis sammeln, um wieder fit zu werden. Es ging einfach nicht. Logischerweise, im Oberliga gespielt, die kann ich aus zwei Jahren Verletzung einfach mal kommen und sagen, hier bin ich und ich spiele mal. Bin ich zu Grossiten gegangen. Und habe da ein Jahr gespielt unter Martin Klink, der jetzt ja mein Co-Trainer ist.
Mhm.
Also auch eine wunderbare und super Zeit. Und die Zeit konnte ich halt nutzen, um A, wieder fit zu werden, um Spielpraxis zu sammeln, um halt wieder zu alter Stärke zu kommen. Und dann war schon angedacht, dass ich nach diesem Jahr zurückkomme. Und mein Trainer Patrick Kinzer hat so auch Spaß gesagt zu mir, wir sehen, wenn du auf 25 Scorer kommst oder ähnliches, dann nehme ich dich wieder zurück. Das hatte ich geschafft gehabt. Und bin dann wieder zurück. Aber er hat natürlich auch zu mir gesagt, du musst arbeiten. Du musst natürlich jetzt die Sommervorbereitung, musst dich voll reinhängen, damit du deine Spielzeiten bekommst. Ich kann sie dir nicht garantieren. Du bist ein guter Junge und wir kennen uns lange, aber die Mannschaft hat sich entwickelt. Und dann hatten sie halt noch einen Spieler dazu geholt, der hat dritte Bundesliga gespielt, ein Jahr vorher noch. Der ist zwar relativ verletzungsanfällig gewesen, aber der ist halt gekommen, um als Stürmer bei RSV vorne zu fungieren, zu agieren. Und da dachte ich mir, das ist ja okay, sie ist wohl den Drittliga-Stürmer. Vermutlich wird der das ein oder andere Geld dafür bekommen. Und der wird spielen. Ja. Ich habe mich dann so reingeworfen in die Vorbereitung und habe so viel Extra-Einheiten geschoben und gemacht. Und ja, so viel gemacht, dass ich am ersten Spieltag, am ersten Pflichtspieltag von Beginn an gespielt habe. Mhm. Ich habe das nicht gedacht. Nach dieser langen Verletzung und einfach mal so vor wegen, naja, komm, du kommst jetzt zu uns und machst mal die Vorbereitung mit und wir gucken mal zum ich nenne der Stammspieler, ist jetzt übertrieben gesagt, aber zum Startelfspieler am ersten Spieltag. Und dann hat's, wie ich auch damals schon erzählt hatte, nur einen Spieltag länger gebraucht, um dass ich halt treffe. Und das zu Hause, und das war noch im Sommer, schönes Wetter, und da weiß ich noch, da war die Familie halt da, da waren Freunde da und die wussten ja alle von meiner Leidenszeit. Und das war halt dann so relativ früh das erste Oberligator, was ich halt mir immer erhofft habe. Und dann noch mit der Familie bei schönem Wetter. Und das hat dann einfach alles gepasst. Und das war jetzt, wie ich damals schon sagte, kenne ich das schönste Tor. Es war eine Halbfeldflanke und ich habe meinen Kopf reingehalten. Also kam ich auch an das Tor so gar nicht mehr so richtig. Aber ich weiß halt noch die Umstände dazu.
Ja.
Und das ist halt das, was es so für mich besonders macht.
Weißt du noch, wie viel Tore du da in der Oberliga insgesamt gemacht hast?
So viel waren es, glaube ich, nicht.
Ja.
6, 7 Tore, irgendwie so, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Hattest du eigentlich in deiner früheren Zeit, also im SV Eintracht oder in der Jugend, mal eine Berührung zu Eintracht Meersdorf-Zeuthen? Hast du mal hier gespielt vorher mal irgendwie? Oder?
Nee, gar nicht.
Ich habe mal nachgeguckt, ich habe nichts gefunden.
Nee, also vielleicht war bei irgendeinem Turnier oder so, wo man mal gegeneinander ging, aber nichts, woran ich mich erinnern kann. Also eigentlich hatte ich da nie Berührungspunkte. Das Einzige, wo ich mal was erfahren habe von Meersdorf-Zeuthen, ist durch Niklas Kosinowski,
der bei RSV war.
Und der ja entweder vorher auch schon bei Meersdorf war oder auf jeden Fall danach zu Meersdorf gegangen ist. Und wenn man halt im Kontakt stand und er natürlich schon von dem Verein, von der Mannschaft erzählt hat, da waren also die ersten Einblicke, die ich gewinnen konnte von der Truppe beziehungsweise von dem Verein. Ja, und ansonsten vorher gar nicht.
Du bist dann sehr kurz vor dem ersten Spieltag der Saison 23/24 geholt worden. Ich weiß doch, das erste Spiel war in Wildau, Derby, war knochenheiß.
Ja, ja.
Und du bist dann eingewechselt worden, ich glaube so 70. Minute. Ja. Wie war denn so dein erster Eindruck? Kannst du dich noch erinnern, so von der Eintracht, von der Mannschaft?
Das war ja auch, ja, also Simon hatte mich ja kontaktiert gehabt und es war genau in der Zeit, wo gerade so feststand, dass ich das zeitlich mit der Oberliga nicht mehr schaffe und es schwer wird, dass ich auf meine Spielzeit komme. Und dann kam halt Simon so zur richtigen Zeit, der gesagt hat, ey, wir leiten das jetzt ein, wir kriegen das noch hin, weil in der Oberliga wurde schon gespielt und in der Landesliga noch nicht. Und dann hieß es irgendwie, wir haben aber nur noch eine Woche Zeit, sonst dürftest du nicht mehr wechseln. Und dann hat man alles in die Wege geleitet und ich habe halt gemerkt, wie sehr Meersdorf mich wollte und was die dafür getan haben. Und es hat mir so angetan, dass ich gesagt habe, ey komm, ich kann mir das vorstellen, weil es ist nicht weit entfernt von mir. Ich habe damals in Bohnsdorf gewohnt. Ich bin da hier 15, 20 Minuten hingefahren. Und da habe ich natürlich mir die Truppe angeguckt. Da kannte ich einige Namen schon. Ich kannte Robert Heinrich, ich kannte Mason, ich kannte
Toni Nicker,
logischerweise, genau. Und gesagt, naja, komm, ich kann es mir vorstellen. Und wurde auch super aufgenommen von der Truppe. Also das muss ich sagen. Ich habe gleich gespürt, was da für ein Verhältnis auch in der Mannschaft besteht und dass man nach dem Training in der Kabine zusammensitzt, nach dem Spiel zusammensitzt und so wie es beim RSV auch eine lange Zeit immer war, was ich halt auch liebe und weshalb ich auch Fußball spiele, da habe ich gemerkt, das ist in dieser Truppe genauso. Und dann bin ich auch relativ schnell reingekommen, auf dem Platz vielleicht nicht so schnell, das muss ich zugeben. Ich habe ja, wie gesagt, die ersten 7, 8 Spiele habe ich, glaube ich, auf der Außenbahn gespielt. Die ersten 1, 2, 3 Buhrufe, die habe ich auch wahrgenommen von unseren Fans draußen. Und der hat mal Oberliga gespielt und so, das habe ich alles wahrgenommen, das weiß ich auch. Vielleicht wird der ein oder andere das sogar jetzt hören, wenn ich das sage. Das war natürlich schon nicht einfach. Neues Umfeld, neue Spielweise, es ist ein ganz anderer Fußball wie Oberliga. Und jeder, der denkt, der hat mal Oberliga gespielt, der geht in die Landesliga und schießt sie ab, das ist nicht der Fall.
Das denke ich auch.
Das ist auf gar keinen Fall so, weil das Spiel ist einfach ein komplett anderes. Jetzt kommt vielleicht noch die Position dazu, auf der ich noch nie gespielt habe und alles. Aber lange Rede, wenig Sinn. Bin in der Mannschaft super angekommen und dann auch sportlich gut angekommen, auf dem Platz angekommen. Und bin froh, dass der Wechsel zustande gekommen ist.
Genau, und dann waren ja diese, was wir eben schon hatten, diese 2 Dreierpacks gegen Peitz und Hohenleipisch auf dem Kunstrasen. Das war schon Winter, so ein bisschen, irgendwie November, glaube ich. Und da hast du in 2 Spielen in Folge jeweils 3 Tore gemacht. Das glaube ich, war auch so dein Durchbruch, wo du sagst,
ja, das ist dieser Knoten, angekommen. Den ich angesprochen hatte, den der Schirmer braucht. Und das war dann vielleicht wirklich dieser Knoten, wo es sagt, also okay, jetzt geht's nach vorne.
Nimmst du dir eigentlich vor einer Saison so eine Torezahl vor? Sagst du, 30 Spiele, 20 Tore möchte ich machen oder spielt das gar keine Rolle?
In der ersten Saison nicht. War mein Ziel ganz klar, erstmal anzukommen, zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Mein Ziel war es da einfach nur, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Truppe erfolgreich ist. Das war in der ersten Saison. Zum Ende hin, als ich dann natürlich immer getroffen habe, war schon mein Ziel, jedes Spiel willst du dein Törchen machen. Und dann habe ich ja letztes Jahr, weiß nicht, 22 Tore
22,
gemacht.
Genau. Mhm.
Und dann war mein Ziel auf jeden Fall, besser zu werden, wie man es halt immer will. Und mein Ziel war es, mehr als 22 Tore zu machen.
Das ist dir schon sehr früh gelungen.
Das ist mir recht früh gelungen, früher als ich vielleicht selber auch dachte. Im Verlauf der Saison habe ich dann auch schon gesagt, naja, wenn du jetzt weiter so machst und das mal blöd hochrechnest, was du nicht kannst, dann ist da vielleicht noch viel mehr möglich. Und jetzt habe ich mir so das Ziel, so zur Saisonhälfte habe ich schon gesagt, 30 wären schon schön. Jetzt bin ich bei 29, vielleicht mache ich noch das eine gegen Selo zum 1-0 für den Sieg.
Nein,
das ist jetzt viel.
Nein, natürlich.
Das ist mir, bei dem Spiel muss ich zugeben, es ist mir scheißegal, wer da ein Tor macht, so ganz knallhart zu sagen, ich will einfach dieses Spiel gewinnen. Dann hat man gegen Peitz vielleicht noch die Chance und wenn es dann am Ende auch nicht klappt, dann ist es so. Dann hoffe ich, sind wir aufgestiegen und haben eine geile Zeit zusammen gehabt, beziehungsweise auf Malle eine geile Feier. Aber so 30 Tore wären schon schön, wenn ich die schaffen könnte. Und das finde ich, muss man auch erstmal machen.
Unabhängig davon, wie die Saison ausgeht, es spielt eine überragende Saison. Wenn ich den Punkteschnitt sehe, ihr habt erst zweimal verloren. Mhm. Nicht die meisten Tore, aber das beste Torverhältnis. Kannst du mal erklären, was so dazu geführt hat?
Also ich muss sagen, ich glaube schon, dass unser Trainer Thorsten Beck, Becky, auch einen großen Anteil daran hat. Bin jetzt nicht der Typ, der jetzt hier Trainersohn spielen will oder so, wenn jetzt der eine oder andere das hört und denkt, ah, der Trainer. Nee, man muss schon sagen, er hat uns als Gefüge wieder zusammengebracht. Das war zum Ende der letzten Saison nicht der Fall, als es dann feststand, dass Blankenfelde-Marlow aufgestiegen ist oder aufsteigen wird und wir es halt nicht mehr schaffen. Dann war halt das, was Mirstoff eigentlich zu dem gemacht hat, was es ist, was ich kennengelernt habe. Das Positive da, das war halt nicht mehr gegeben.
Ja.
Die Trainingsbeteiligung war nicht mehr so, wie sie mal war. Das Gefüge war nicht, man war unzufrieden, man gab es Streitereien untereinander. Es war jetzt nichts Schlimmes, nichts Dramatisches, das würde ich jetzt damit nicht sagen. Aber da war so ein kleiner Bruch drin, irgendwie.
Das war mit dem Spitzenspiel im Blankenfelde Mann.
Ja,
glaub,
genau.
Das kann man so sagen.
Da
ne?
kann man
ja.
so sagen, die Luft war einfach raus.
2-1 verloren.
Das hast du auch einfach gemerkt. Und das war jetzt auch unglücklich. Wir waren besser.
Mhm.
Wir hätten das Ding gewinnen können müssen. Und dann verlierst du es unglücklich. Und wir hatten letzte Saison auch viele Spiele unglücklich verloren, wo wir nicht verlieren durften oder konnten und du selber nicht wusstest, wie kann das passieren. Und das ist halt dieses Jahr einfach anders. Ich glaube, dass wir uns diese 2-3%, die vielleicht letzte Saison gefehlt haben, dass wir uns die dieses Jahr einfach irgendwie durch die Fitness auch alleine geholt haben. Weil Becky ist schon ein Trainer, der sehr auf Fitness setzt. Er will eine fitte Truppe haben, auch nach wie vor jetzt, wo wir auch diesen 7-Punkte-Vorsprung, da war nichts mit, wir machen heute mal ein bisschen La Paloma, wir machen mal ein bisschen Fußballtennis und mal ein bisschen weiß ich was. Auf gar keinen Fall. Also im schlimmsten Fall, wenn es nicht funktionierte, hat er gesagt, alle auf die Linie und dann werden Linienläufe gemacht. Also ihm ist es extrem wichtig, dass die Truppe funktioniert, dass wir fit sind. Und ich glaube, über die Fitness, über die wir jetzt verfügen, klappt natürlich auch auf dem Platz das ein oder andere mehr. Weil wenn der Kopf irgendwann nicht mehr mitmacht, weil der Schädel keinen Sauerstoff mehr hat, weil du pumpst wie ein Maikäfer, weil du nicht mehr kannst, dann kannst du die Leistung natürlich auch nicht mehr so abrufen. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch so fit sind, klappt das ein oder andere auf dem Platz auch einfach besser.
Mhm.
Und dann kommt natürlich noch diese Chemie, diese Zusammengehörigkeit, die Truppe wieder hat. Und das sind dann halt, das Ganze zusammen macht uns halt so stark diese Saison, glaube ich. Und ich glaube, wenn wir auch, wie wir mittlerweile auch in der Mannschaft besprechen, wenn wir halt kompakt agieren und zusammen alle gemeinsam alles dafür geben, dann muss man uns, glaube ich, erstmal schlagen. Und individuell haben wir halt die Klasse, jedes Spiel mit irgendwelchen Dingen, wie auch immer, zu entscheiden.
Mhm.
Ich glaube, das ist halt auch das, was uns dieses Jahr zu dem macht, was wir jetzt sind oder dass wir halt so erfolgreich und gut Fußball spielen.
Ja, 5 Punkte Vorsprung, glaube ich, gehabt. Genau, weißt du, ich meine, hattet ihr eine kleine Delle, was ich überhaupt nicht schlimm finde, denn es kommt sehr selten vor, dass eine Mannschaft alles gewinnt. Das war dann dieses sehr unglückliche Unentschieden in Döbern mit dem Elfmeter kurz vor Schluss, der auch noch umstritten war. Dann die, ehrlich gesagt, verdiente Niederlage in Krischow und dieses nochmal unglücklichere Unentschieden in Luckenwalde, wo ihr in der allerletzten Minute einmal noch den Ball nach vorne geschlagen und dann war ein bisschen Verwirrung hinten und Gegentor 2-2. Was war da so bei dir los, auch in der Mannschaft? Habt ihr da weiterhin fest geglaubt, wir können das packen? Oder war das auch so ein Rückschlag, wo ihr sagt, oh Mann, ey, Selo gewinnt gerade alles?
Also, ich sag mal so, aus der Bahn geworfen hat es uns nicht, weil wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, sieht man, dass wir oben stehen und 2 Punkte Vorsprung haben und uns davon auch erholt haben, ein Stück weit. Also sieht man, was wir für eine Stärke haben und wie wir auch mit solchen Phasen umgehen können, was auch für uns spricht, ganz klar. Aber es ist schon so gewesen, dass wir in der Kabine zusammengesessen haben und überlegt haben, woran liegt das? Wie kann es sein, dass wir jedes Spiel gewinnen und auf einmal nicht mehr? was haben wir verändert? Haben wir nicht mehr richtig trainiert? Oder liegt es an dem einen oder anderen Spieler, der vielleicht gerade verletzt ist? Das kann da aber nicht sein. Und wir haben schon gehadert und überlegt, woran es liegen könnte. Und dann, so ehrlich muss ich sein, wir haben nichts gefunden. Wir wussten nicht, woran es liegt. Wir haben Gespräche geführt, der Trainer hat Gespräche geführt, untereinander der Mannschaftsrat. Und wir haben uns nach dem Training zusammengesetzt, mit einem Bierchen zusammen und haben überlegt, und woran liegt's? Und haben halt gesagt, ja, wir wissen es nicht. Das Einzige, wir können es nicht ändern. Wir können einfach jetzt versuchen, noch eine Schippe aufzulegen, einfach noch mehr zu machen, auch wenn wir denken, wir geben schon alles. Und dann wird der Fleiß einfach belohnt und wir müssen an uns glauben und wir müssen einfach weiter so agieren. Und man muss auch einfach ganz knallhart so sagen, gegen Krischo hast du verdient verloren. Die waren auch extrem effizient. Wenn man jetzt die Tabelle sieht und dann denkt man sich, wie kann man gegen diese Truppe verlieren? Aber Nein, Krischo war sehr, sehr unangenehm, sehr effizient, haben aus ihren Dingen, die sie hatten, haben sie alles rausgeholt. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir die Riesenchancen hatten. Also muss ich auch ganz knallhart sagen, wir haben da verdient verloren. Aber wie du schon sagtest, gegen Luckenwalde, also wenn der Schiedsrichter 5 Minuten anzeigt und kriegst in der 96. das Gegentor, dann ist es unglücklich, egal wie, ob man jetzt in dem Moment besser war oder schlechter war, wenn man in der 96. Minute den Ausgleich bekommt, obwohl die Zeit vielleicht auch schon abkühlt, dann ist es extrem unglücklich. Und gegen Döbern war es noch unglücklicher. Also was wir da an Chancen hatten, da nehme ich mich auch überhaupt nicht raus. Da hatte ich auch ein, zwei Riesenchancen, wo ich auch ein Tor machen muss. Allgemein hatten wir da Riesenmöglichkeiten und wir hätten das Spiel viel, viel früher entscheiden müssen. Und wie es dann im Fußball halt so ist, man macht die Dinge vorne halt nicht rein und man kriegt sie halt dann hinten. Und auch, dass es dann vielleicht durch einen Elfmeter war, der unglücklich war, aber man kann ihn geben. Also ich habe ihn von draußen dann gesehen, weil ich ausgewechselt wurde zum Ende. Ich fand schon, dass es nach einem Elfmeter aussah. Hätte ihn vielleicht auch gegeben. Aber es ist halt trotzdem die ganze Entwicklung. Das ist halt sehr, sehr unglücklich gewesen. Trotzdem hatten wir auch in dieser Saison eine Phase, wo wir vielleicht auch mal glücklich gewonnen haben. So ehrlich muss ich einfach sein. Wir hatten dann vielleicht mal 1-1 Stand und wir machen irgendwie durch irgendein Gewusel das 2-1. Aber das sind halt immer diese Punkte gewesen, die letztes Jahr nicht da. Letztes Jahr hätten wir die Spiele verloren oder hätten dort nicht einen Dreier geholt. Dieses Jahr war es so. Und das war halt wieder diese Phase, die uns so weit so ein bisschen an die letzte Saison erinnerte. Und der ein oder andere hat dann natürlich schon auf Selo geguckt. Die gewinnt schon wieder, die gewinnt schon wieder. Und Selo war dann halt eine Truppe, die haben dann in Krischo gespielt. Die haben nach 15 Minuten 2-0 zurückgelegen. Da wurde vielleicht noch der Topstürmer rausgenommen. Und du denkst, okay, heute werden sie... Nein, die haben wieder gewonnen. Auch wenn es nur knapp war, aber sie haben gewonnen. Und da dachtest du schon, die gewinnen jedes Spiel. Wir jetzt nicht. Aber dann ist es so, wie es ist. Wir arbeiten an uns. Wie ich schon gesagt hatte, wir legen eine Schippe drauf und dann machen wir einfach unsere Spiele. Wir waren nach wie vor trotzdem vorne. Das heißt, wir hatten alles in der eigenen Hand. Soweit war es trotzdem noch. Und dann wird es halt vielleicht auf dieses Finalspiel hinauslaufen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will dieses Spiel. Ich finde es absolut geil, dass es jetzt so gekommen ist. Natürlich ist es gemütlich, wenn man sagt, man geht mit einer 7-Punkte-Führung ins letzte Spiel, wie auch immer, und man ist schon aufgestiegen. Aber diesen Aufwand, den wir betreiben mit der Trainingsbeteiligung, jeder hat irgendwie seinen Job, seine Familie. Und jetzt kommt dieses Spiel. Und das ist natürlich das wichtige Spiel der Saison. Wir sind alle absolut heiß drauf. Die Spieler, die jetzt noch angeschlagen sind, die sollen wieder zurückkommen. Und dann heißt es Vollgas. Und nichts ist geiler, als in Selo auswärts zu gewinnen, aufzusteigen und dann richtig Party zu machen. Eine geile Rückfahrt zu haben. Und das ist das, worauf ich mich extrem freue, wo ich jetzt schon wieder Kribbeln kriege, wenn ich darüber spreche.
Man hört's raus.
Ja, da habe ich echt extrem Bock drauf. Und natürlich auch nochmal, ich sag jetzt mal so zu meinem Abschied nochmal, wünsche ich mir sehr, dass wir es schaffen, weil sich die Truppe, der Verein, das auch einfach verdient hat nach den letzten beiden Jahren, wo man es knapp nicht geschafft hat. Und ich glaube, man will, wie gegen Waldsiebersdorf damals im Entscheidungsspiel, wo man dann das nicht geschafft hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal passieren soll und das wird auch nicht passieren.
Du hast gerade schon angesprochen, sicher ist, du wirst den Verein verlassen, du wirst nach Fürstenwalde gehen. Erzähl mal, wie es dazu kam und was die Gründe waren, warum du uns leider verlässt.
Ja, leider unterstreiche ich knallhart. Man weiß natürlich im Voraus nicht immer, ob das Richtige war. Das sage ich auch ganz klar, knallhart, so wie es jetzt ist. Ob es die richtige Entscheidung war, werde ich sehen. So, sind natürlich die ein oder anderen Faktoren, die mich dazu gebracht haben, dass dieser Wechsel vollzogen wird und auch wurde. Aber eins kann ich sagen, und so ehrlich wie ich bin, wie jeder mich kennt, dass die Entscheidung sehr, sehr schwer war und auch immer noch irgendwie in mir rummelt, im Magen und überall im Körper, dass ich sage, ist schon schwierig, die Entscheidung, weil ich konnte mir eigentlich nicht mehr vorstellen, die Mannschaft zu verlassen, weil ich fühle mich nun mal einfach extrem wohl in der Truppe. Wir sind eine geile Truppe, wir sind auch sportlich gut, wir schaffen jetzt vielleicht den Aufstieg, spielen wir zusammen nochmal Wannburg-Liga der Fahrtweg, der wichtig ist. Ich fahre 15 Minuten zum Training. Wenn ich mal nicht zum Training komme, dann habe ich trotzdem gespielt, jetzt in der Vergangenheit, weil vielleicht dann auch die Leistung gestimmt hat, ja. Aber jeder hat meinen Job akzeptiert. Wir haben ein paar Polizisten drin, mein Trainer ist Polizist. Das hat einfach alles, ich sag jetzt mal, gepasst. Trotzdem gibt es dann den ein oder anderen Grund, warum dieser Wechsel stattgefunden hat. Ja, jeder kennt vielleicht Fürstenwalde, jeder weiß, was sportlich Fürstenwalde für eine Adresse war, vor einigen Jahren noch, jetzt aktuell, ich bin sehr Brandenburg-Liga, aber ich habe immer sehr, sehr gerne in diesem Stadion gespielt, weil ich wusste, wenn das mal ein bisschen mehr gefüllt war, dann ist es schon echt geil, da in diesem Stadion zu spielen, besonders vielleicht Freitagabend unter Flutlicht, wo sie mir gesagt haben, dass sie versuchen, sehr, sehr, sehr viele Freitagsspiele stattfinden zu lassen. Freitagabend wäre für mich, für die Familie, für mein Privates einfach wunderbar. Wenn du den warmen Wochenende, muss ich immer arbeiten. Bei mir ist es meistens so, für die, die es noch nicht wissen, in meiner Einheit, wo ich arbeite, arbeite ich fast immer nachts.
Okay.
Ich arbeite vielleicht einmal die Woche am Tage, arbeite sonst immer nachts. Das heißt, wenn ich mal nicht im Nachtdienst bin, bin ich an den Tagen, wo ich frei habe, abends beim Training.
Aha.
So, also Montag Nacht, Dienstag Training, Mittwoch häufig Nacht, Donnerstag Training, Freitag dann Tag und dann habe ich meistens Sonntag nochmal Nachtdienst. So dass mich dann schon die Freundin zu Hause fragt, ob ich denn mal den Kleinen mal ins Bett bringen will. Und das ist natürlich für mich auch nicht so einfach zu sagen, ne, ich muss halt wieder zum Training und ja, es sind schon ein oder andere Diskussionen, war dann schon da, aber ich weiß, ich habe vollen Rückhalt von meiner Familie und von meiner Freundin zu Hause und bin ihr auch dankbar, dass sie mir da beiseite oder zur Seite steht. Und habe mit ihr Gespräche geführt, mit anderen eng vertrauten Gespräche geführt, natürlich mit Fürstenwalde Gespräche geführt und wir sind dann gemeinsam als Familie zu dem Entschluss gekommen, dass es machbar ist und dass es vielleicht eine gute Adresse ist bezüglich der Familie für die Zeit. Sportlich ist es vielleicht nochmal ein Anreiz für mich zu sagen, du kannst es vielleicht auch auf anderer Ebene nochmal bestätigen, weil der eine oder andere sagt, ja, du triffst ja vielleicht nur in der Landesliga oder so, dass ich doch nochmal zeigen kann, so in der Brandenburg-Liga kann ich nochmal treffen, vielleicht auch bei ungewohntem Umfeld, weil auch da kenne ich erstmal keinen. Du kommst an eine neue Mannschaft, ein neuer Trainer, du musst dich wieder neu beweisen und das ist ein Stück weit nochmal Anreiz für mich zu sagen, ey komm, ich zeig's euch, ich kann auch da vielleicht funktionieren und da meine Tore schießen oder ähnliches. Ja, da waren die Gespräche einfach so positiv und auch so gut mit Mirsdorf, weil ich habe das alles transparent und ehrlich und offen gestaltet gegenüber dem Vorstand, gegenüber dem Trainer und gegenüber der Mannschaft, habe mich vorne hingestellt, habe den Jungs meine Beweggründe genannt und bin mir recht sicher, dass das alle verstanden haben. Und will damit auch einfach die Tür bei Mirsdorf nicht zuschlagen, weil keiner weiß, was die Zukunft bringt. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen auch immer mich dort nicht wohlfühle, das einfach nicht passt und wir am beiderseitigen Einverständnis dazu kommen, dass es vielleicht dann doch nicht die richtige Entscheidung war, man weiß es ja immer nicht, dann will ich auf jeden Fall die Tür bei Mirsdorf nicht zumachen und möchte halt immer mit offenen Armen empfangen werden, wenn ich dann doch wieder zurückkomme und man sagt, ey Paolo, komm, wir sind nicht nachtragend. Nein. Wir freuen uns, dass du wieder da bist und das ist der Grund, warum ich das so transparent und offen gestalte. Die Jungs und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, wissen, was die Gründe sind und dazu habe ich mich entschieden und dann werden wir gucken, was die Zeit bringt.
Dann kann es nächste Saison zu einem Duell, wenn alles gut läuft, Eintracht gegen Fürstenwalde kommt, Martin Rosenbold gegen Dennis Paul.
Oder Toni Hager gegen Dennis Paul.
Oder Toni Hager gegen
Dennis Paul. Oder so. Das, da denkt man natürlich dran. Ist schon lustig. Und ich glaube, die Jungs wissen halt, wie sie gegen mich spielen können. Andersherum weiß ich auch, wie ich gegen... Ich glaube schon, dass das ein sehr lustiges Spiel wird, aber trotzdem ein sehr faires Spiel. Also
ja.
Kein böses Blut oder ähnliches. Das wird ein lustiges Ding werden. Spätestens wenn der Schiri pfeift, dann ist sowieso alles wieder in Ordnung. Da bin ich sowieso der Freund von. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein gewisses Feuer schon drin ist und der ein oder andere Spruch fällt dann vielleicht schon auf den Platz. Ja,
da bin ich dir sehr sicher. Du hast ja gerade am Anfang dieses Podcast verraten, wie man dich in den Griff kriegen kann.
Genau, gut, ohne dass ich das gesagt habe, die wussten es, glaube ich, wie man mich...
Da bin ich mir auch sicher, ich werde es den Jungs im Zweifel nochmal vorspielen, ja.
Aber Martin ist zum Beispiel auch so ein Typ, wenn man den mal vielleicht, dann weiß ich, dass er auch vielleicht da jemand ist, der dazu neigt. Also ich wüsste andersherum auch, wie ich vielleicht die Jungs aussage.
Da hast du recht, ja. Wir haben sehr viel über Fußball gesprochen. Was macht Dennis Paul eigentlich, wenn er mal gar nichts mit Fußball am Hut hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe meinen Sohn zu Hause, meine Familie zu Hause.
Wie alt ist dein Sohn?
Mein Sohn wird im August 2.
Ja.
Also ein kleiner Mann.
Ja.
Der natürlich alles für mich ist. Das ist gar kein Geheimnis.
Fußballer?
Ja, überhaupt nicht in die Richtung gedrängt von mir. Gar nicht. Natürlich, wenn da mal ein Ball im Flur liegt oder so, dann nimmst du den mal und hältst mal hoch oder so. Aber es ist nicht so, dass ich ihn in die Richtung dränge. Also er soll selber entscheiden, was für Interessen er hat. Aber lustigerweise, wie es der Zufall will, ist der Ball alles für ihn.
Mhm.
Ohne dass ich da irgendwie Also ganz lustig.
Naja, bei den Genen, da ist
ja... Ja, und was halt noch lustiger ist, gut, ob es jetzt so sein wird, weiß ich nicht, aber ich vermute, er wird Linksbeiner werden. Mhm. Er macht alles mit links.
Okay.
Und ich bin, also manche sagen, ich habe jetzt vielleicht Krach mit links, aber mein Linker ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Stärkste, was ich habe. Und auch mein Vater war kein Linksbeiner. Gut, der konnte ein bisschen besser mit links, aber wie, keine Ahnung. Also gut, meine Freundin ist Linkshänderin, vielleicht ist das nochmal, aber er macht alles mit links.
Okay.
Wo wir alle schon sagen, ja geil, wir brauchen Linksverteidiger in der Nationalmannschaft und so, so lustigen Sprüche. Aber nee, ich bin viel mit meiner Familie in der wenigen Zeit, die ich dann doch habe, wie ich ja schon beschrieben hatte, mit meinem Job und mit dem Fußball ist natürlich nicht so viel Zeit mehr, aber die Zeit, die ich dann habe, versuche ich dann schon mit der Familie zu nutzen, mit meinem Sohn zu nutzen. Dann haben wir eine große Familie, bei mir und bei meiner Freundin, das sind beides Patchwork-Familien. Mhm. Jeder will den Jungen natürlich sehen, ist ja klar, man will sie noch gewähren, versucht das irgendwie möglich zu machen und trifft man sich mit Oma und er hat ja ein paar Omas jetzt mittlerweile, was auch schön ist, worüber ich mich auch sehr freue und dann, ja, Familie. Familie ist bei mir die Zeit, die ich habe, ganz oben.
Ja.
Und dann, dürfen die Freunde natürlich auch nicht zu kurz kommen, auch ganz wichtig, da versuche ich mir auch die Zeit dann zu nehmen, wenn es passt. Vor die Konsole setzen und mal ein bisschen zocken, wenn man es so einfach formuliert, ganz, ganz, ganz selten, aber wenn vielleicht mal die Zeit ist, dann auch das mal gerne. Und ich bin jetzt ein schöner Gärtner geworden.
Nein.
durch unser Haus jetzt habe ich so eine kleine Vorliebe für meinen Garten jetzt und versuche dann schon den schönen englischen Rasen wie in Miersdorf herzustellen.
Oh.
Und verbringe da echt viel Zeit. Und wenn ich natürlich Nachtdienst habe und nächsten Tag ausgeschlafen bin und die Familie unterwegs ist, weil meine Freundin ist Erzieherin und der Kleine ist bei ihr in der Kita, dann habe ich meistens immer Vormittagszeit für mich, was ja vielleicht auch nicht ganz so verkehrt ist. Aber die Zeit will ich dann schon nutzen, um dann halt zu Hause oder auch im Garten die Zeit zu nutzen und dann verbringe ich sehr viel.
Nur Rasenpflege oder auch, ich sag mal, Nutzgarten? Also pflanzt du was an, was du
da... Ja, ein bisschen was angepflanzt haben wir. Magnolia habe ich jetzt letztens eingepflanzt, einfach so für die Optik. Dann bin ich jetzt letzter Zeit, habe ich viel in meiner Einfahrt mit dem Unkraut gemacht. Der wächst bei mir wie, also ich komme da gar nicht hinterher. Dann probierst du dich aus, weil ich bin ja noch neu in der ganzen Materie. Dann sprichst du mit dem einen oder anderen oder mit Brian habe ich viel gesprochen. Was kann man denn machen? Wie kriegt man diesen blöden Löwenzahn aus dem Rasen? Und
der ist Experte, ne, Brian?
Ja,
Brian Paplo, Teambetreuer, ja, Teamleiter.
Der ist überragend. Also was der auch für uns macht, auch wie er sich jetzt um den Platz gekümmert und alles ist einmalig. Da sind wir auch alle sehr, sehr dankbar für. Ja, und dann probiert man sich aus, dann probiert man den Unkrautvernichter, dann macht man ohne Unkrautvernichter, dann vertikutiert man nochmal, macht hier und da verbringt man echt viel Zeit. Und so blöd es sich jetzt anhört, aber es macht mir Spaß. Und wenn du die Erfolge dann siehst, wie der Rasen dann wird, dann freut man sich irgendwie.
Also, okay.
Ja, das ist so. Ansonsten gehe ich ganz gerne bowlen. Aha. Bowlen mache ich gerne. Ich sitze sehr, sehr gerne mit meinen Jungs zusammen oder auch mit der Familie zusammen und trinke mal gerne ein Bierchen. Das ist auch kein Geheimnis. Genauso wie ich mit den Jungs nach einem Spiel oder nach einem Training zusammensitze. Mal ein bisschen dämlich quatschen. Quatschen und dämlich quatschen kann ich auch sehr gut. Ich glaube, ich kenne mich viele und wissen, dass ich immer mal ganz gerne quatsche. Und das sind so die Sachen, die ich ganz gerne mache.
Du trägst die Nummer 17. Steckt da was hinter?
Nee, da sage ich gar nichts. Also ich bin zu mir.
War das damals frei, das Trikot?
Lustigerweise dachte ich, dass sie frei ist. Mir hat man gesagt, du, welche Nummer möchtest du haben? So, dann habe ich gesagt, nein, was ist denn frei? Und dann hat man mir was gesagt, dann sag ich, du weißt ja was, ich will hier keine Nummer wegnehmen und mir ist es eigentlich auch egal. Gib mir irgendwas, was ihr habt. Und dann hat man mir gesagt, naja, kannst die 16 oder 17 haben? Und dann naja, dann gib mir die 17, irgendwie sieht schöner aus, keine Ahnung. So, und dann bin ich zum ersten Training gekommen und sehe, wie Leon, der paar Sitzplätze neben mir sitzt, die 17 auf seinen Trainingsklamotten hat. Und dachte ich schon so, 17, okay, vielleicht sind das noch alte Klamotten. Und dann ist wirklich Toni oder irgendjemand zu ihm hin und dann musste Leon mir 2, 3 von seinen Sachen geben, weil er ja die 17 hatte und ich sie ja bekommen habe und er hat dann dafür zwar neue Sachen mit der Nummer 16 jetzt bekommen, aber bei ihm wurde die Nummer getauscht.
Okay.
Und ich in dem Moment war neu in der Kabine und du willst es dir ja nicht mit den Leuten verscherzen und ich weiß, dass Leon da überhaupt nicht nachtrankt oder sauer, also das weiß ich, aber in dem Moment war es schon komisch, wo ich sage, hey, jetzt nehme ich ihm die Nummer weg, mir war es doch eigentlich egal. Und ja, dann bin ich zur 17 gekommen, Leon hat jetzt die 16. Naja, aber ich bin, ach du, die 17, bin damit zufrieden und eigentlich ist es mir jetzt egal, was ich da auf dem Rücken trage. Ja, die 17 hat mir ein bisschen Glück gebracht, also ist ja in Ordnung.
Ja, also die Nummer 9, klassische Mittelstürmer-Nummer muss es bei dir nicht sein.
Nee, außer Martin Nülle, ja, da kriege ich Ärger mit ihm, die 10 hat Nicker, da habe ich Ärger mit Nicker und ich weiß nicht, welche Nummer noch alle vergeben sind und da musste ich mich hinten anstellen als Neuer logischerweise und da habe ich das genommen, was frei ist.
Lieber Dennis, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, entweder oder. Das möchte ich gerne auch mit dir machen. Und mir ist da eben noch gerade was eingefallen, weil du über deine Hobbygärtner-Tätigkeit gesprochen hast. Das baue ich hier gleich noch ein. Aber es geht erstmal ganz einfach los mit so ein paar Fußballerfragen. Linksfuß oder Rechtsfuß?
Na ja, ganz klar Rechtsfuß.
Rechtsfuß. Hertha oder Union?
Jetzt mache ich mir feiner, aber leider Hertha.
Wie kommt das?
Naja, wie kommt das?
Ja, dass du Hertha-Fan bist.
Naja, ich bin im Süden von Berlin groß geworden. Ja. Mein Vater hat selber bei Hertha gespielt. Demnach war ich regelmäßig auf dem Gelände von Hertha. Hertha war damals die Mannschaft, die in der ersten Liga war und das Nonplusultra in Berlin. Und wenn du früher habe ich auch häufig gegen Hertha gespielt und nicht gegen Union. Das heißt, ich hatte sogar die direkte Konfrontation. Und so bin ich dann in die Richtung gerutscht. Und jetzt kann man natürlich sagen, du armer Junge als Herthaner, weil die Zeiten von Hertha sind natürlich nicht rosig, auch in der Vergangenheit nicht gewesen. Und Union natürlich anders. Und habe auch mal gesagt, ey, das, was Union macht, ist echt klasse. Aber Ich bin jetzt kein Fan, aber ich bin ein Hertha-Sympathisant und gucke mir die Spiele auch mal an. Und wenn mal die Zeit ist, dann geht man vielleicht mal ins Stadion. Aber ich bin jetzt hier kein Ultra oder so. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich dann auf Hertha Seite.
Guckst du viel Fernsehen? Ja. Also, dass du so alles mitnimmst, Champions League und
ja, also Fußball gucke ich schon sehr, sehr viel, ja. Also jetzt Champions League und auch Bundesliga. Wenn vorausgesetzt, die Zeit ist da und irgendwie der Kleine ist vielleicht schon im Bett oder irgendwas und die Freundin schläft vielleicht im günstigsten Fall neben mir oder so, dann guckt man schon ganz gerne Fußball.
Okay, auf jeden Fall. Ja. Hast du ein Vorbild gehabt eigentlich als Spieler?
Ja, Toni Kroos ist für mich der stärkste Spieler, was der für eine Übersicht, für eine Ruhe am Ball hat. Und ich war ja auch früher im zentralen Mittelfeld vorzufinden. Dann guckst du ja immer, was gibt's für Spieler? Wie willst du vielleicht mal werden? Voll übertrieben jetzt, aber guckst natürlich schon, was macht der eine oder andere? Und da war Toni Kroos für mich ein absolutes Idol und nach wie vor einer der stärksten Spieler der Welt. Und was der am Ball macht, was der für eine Ruhe, für eine Übersicht hat, ich weiß nicht, ob der überhaupt beim Fehlpass gespielt hat in seinem Leben. Das ist krass. Bemerkenswert, und ihr habt euch gerne zugeguckt.
Ja, und ich verstehe nie Leute, die ihn kritisieren wer die Vita sieht, die Titel, und spielt es ja nicht zum Spaß 10 Jahre bei Real Madrid.
Nein, also das sind dann meistens Leute, die selber noch nie eine Tonhose anhatten oder so, irgendwas, um das knallhart sozusagen. Ja. Aber jeder hat seine Meinung. Vielleicht ist der eine, der steht nicht auf seinen Spielstil. Ich absolut, und von daher, lasse ich mich auch nicht abbringen von irgendeiner Meinung.
Nein, das ist richtig.
Ganz klar.
Messi oder Ronaldo?
Ganz schwer. Ronaldo.
Wie der jetzt mit 40 Jahren.
Ja, der das war jetzt gerade der Grund. Das war gerade der Grund, weil er mir gerade im Kopf schwirrte.
Alle haben gedacht, das fehlt ihm nur vorne.
Eigentlich, aber Ronaldo ist schon, ich habe mir so ein paar Sachen von ihm auch angeguckt, ein paar Dokus und so. Vielleicht gewinnst du ja mehr Einblicke, weil er vielleicht ein bisschen mehr im Netz vertreten ist, auch durch seine Frau und alles. Aber wie der lebt, wie der für den Sport lebt und was der macht, auch privat und so, das ist schon... ist schon bemerkenswert, und deswegen sage ich jetzt Ronaldo.
Fallrückzieher-Tor oder Flugkopfball-Tor?
Flugkopfball.
Mhm.
Ein Fallrückzieher macht man, glaube ich, recht selten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Flugkopfball-Tor mache, ist wahrscheinlicher als Fallrückzieher. Fallrückzieher sowieso so ein Ding, wird ja ganz oft irgendwie dann wieder weggenommen, weil du dann irgendwie in Richtung des Kopfes beim Gegner oder ähnliches bist. Und einfach aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass ich vermutlich eher einen Flugkopfball mache, sage ich Flugkopfball.
Jetzt die Frage an den Kleingärtner: Rasenroboter oder Handrasenmäher?
Ich habe beides. Der Rasenroboter ist sehr, sehr wichtig und der nimmt natürlich viel, viel Arbeit. Ab und zu muss der große Roboter per Hand auch nochmal ran. Aber damit Zeit für mein Unkraut bleibt, sage ich Rasenroboter.
Hund oder Katze?
Hund.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Berge oder Strand?
Strand.
Wo fährst du gerne in den Urlaub, oder wo fahrt ihr gerne hin in den Urlaub?
Mit meiner Familie und mit meinem Halbbruder, der so fast in meinem Alter ist, waren wir jetzt die letzten Jahre, also in meinem Jugendalter, waren wir eigentlich immer regelmäßig in Ägypten,
okay,
wo es extrem heiß ist und wo du halt logischerweise schöne Strände hattest. Und dadurch, dass ich so groß geworden bin und immer am Strand war im Sommer, habe ich mich vielleicht auch ein Stück weit dran gewöhnt, und mir gefällt es halt auch. Und deswegen sage ich ganz, ganz klar Strand. Wobei Berge, Skiurlaub auch eine wunderbare Sache ist, wenn man natürlich sich das leisten kann und sagt, im Sommer am Strand und im Winter in den Bergen oder im Herbst in den Bergen, dann würde ich auch beides nehmen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich den Strand nehmen.
Okay. Sommer oder Winter?
Sommer.
Früh aufstehen oder lange schlafen?
Lange schlafen.
Du hast ja gerade erzählt, einen total verqueren Lebensrhythmus auch, mit nachts arbeiten und dann noch irgendwie Training abends. Das ist ja... das ist doch auch körperlich total anstrengend.
Ich merke das schon. Also man sagt ja nicht ohne Grund, die Lebenserwartung von Polizisten oder Schichtdienstlern, die ist deutlich geringer als bei, ich sage jetzt mal, normalen Menschen mit einem normalen Rhythmus. Ich merke das schon, obwohl ich es noch nicht so lange mache. Ich mache diesen Schichtdienst, so wie er ist, glaube ich, 6 Jahre. Mhm. Aber man merkt schon, wenn ich regelmäßig 19 bis 5, und das ist so eine gängige Arbeitszeit, die ich habe, 19 bis 5 arbeitest, du kommst nach Hause, wo die Leute auf der Autobahn dir entgegenkommen, weil sie halt zur Arbeit fahren. Du kommst nach Hause, wenn es schon hell ist, wo man eigentlich nachts schlafen geht. Also es ist schon komisch. Ich war noch nie der Typ, der früh aufsteht. Ich bin gerne so ein kleiner Muffel im Bett und das kommt dann vielleicht auch dem entgegen, dass ich dann nachts arbeite. Aber ich merke es auch im Dienst, am Tage bin ich irgendwie, da hänge ich in den Seilen und oh Mann, und wie lange ist der noch? Und nachts ist so, ach, ist schon vorbei, weil ich da so akribisch und also ich bin auch der nachts nicht einschläft auf der Couch, wenn man mal einen Film guckt. Also ich bin eher so der Typ, der nachts aktiv ist und morgens seine Zeit braucht.
Geld ausgeben oder sparen?
Früher war es ganz klar sparen. War so ein, ja, so ein Kleiner, der so ein bisschen auf sein Geld gesessen hat, damals mit seinem Taschengeld und alles. Aber mittlerweile hat sich das ganz stark gewandelt. Bin auch einer, der sehr gerne anderen Leuten was ermöglicht. Und wenn mein Sohn jetzt sich freut und hier, dann kriegt der natürlich was, wenn wir unterwegs sind und was essen, dann wird das ausgegeben und da wird nicht drauf geachtet, besonders im Urlaub. Da machen wir das, worauf wir Bock haben und worauf wir Spaß haben. Und deswegen Geld ausgeben.
Geld oder Ruhm?
Geld.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Aufzug oder Treppe?
Mein Trainer will jetzt Treppe hören. Aufzug.
Singen oder tanzen?
Tanzen, singen kann ich gar nicht.
Sie singt ja eigentlich manchmal in der Kabine?
Ja, regelmäßig natürlich. Ja. Wenn Marco wieder die Ballermann-Lieder rausholt, dann singen wir da alle gemeinsam zusammen. Und das ist auch das Gute, dass wir gemeinsam singen, weil man dann meine Stimme vielleicht nicht unbedingt hört.
Okay.
Oder oft im Bus auf der Rückfahrt. Aber die Qualitäten habe ich nicht unbedingt beim Singen. Also tanzen wir vielleicht ein Stück weit besser, deswegen tanzen.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Krimi oder Komödie?
Krimi.
Theater oder Kino?
Kino.
Dusche oder Badewanne?
Dusche.
Jeans oder Jogginghose?
Ich sag mal, Jeans ist natürlich ein Stück weit angenehmer nicht, aber es sieht natürlich optisch schon mal ein bisschen besser aus. Und für die Arbeit auch, aber eigentlich Jogginghose ist einfach bequemer, ist entspannter. Für mich als Sportler, besonders wenn wir mit unserer Ausgehklamotte kommen, ist die Jogginghose einfach entspannter. Deswegen sage ich Jogginghose auch für zu Hause.
Stadt oder Land?
Mittlerweile tendiere ich echt in Richtung Land.
Auch so Brandenburger geworden.
Und so. Ich bin echt, wie ich auch erzählt habe, ein kleiner Brandenburger geworden. Und ich habe genug Trubel auf Arbeit. Ich habe so an sich auch, deswegen bin ich auch mal glücklich, dass man mal rauskommt. Und wenn ich die Landesgrenze verlasse, habe ich irgendwie das Gefühl, oh, du kommst runter. Und deswegen tendiere ich echt in Richtung Land, ja.
Kann ich alles nachvollziehen, ja. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
Fliegen können.
Lieber Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir so ein bisschen über dein sehr spannendes und abwechslungsreiches Leben sprechen konnten, über deine Karriere, über deine vielen, vielen Tore. Du hast auch 2 Spiele, wichtige Spiele.
Ja.
Für die wünsche ich dir alles Gute. Ich wünsche dir aber auch für alles Weitere alles Gute, auch bei Union Fürstenwalde, nur nicht gegen Eintracht. Das kannst du verstehen. Ja,
kann ich komplett nachvollziehen.
Nein, vor allen Dingen wünsche ich dir, bleib wie du bist, bleib gesund. Du hast mal eine Erfahrung hinter dir, die sehr hart und sehr bitter war, aber Gott sei Dank hast du dich da rausgekämpft, wie du eben sehr, sehr anschaulich erzählt hast. Komm immer wieder zum Wüstemarker Weg. Du bist immer herzlich willkommen als Zuschauer oder vielleicht auch mal wieder als Spieler. Wir haben auch eine Ü40, also wenn sie später.
Da habe ich noch ein paar Jahre Zeit.
Ja, aber die sind gerade auch erfolgreich.
Ja,
und wir brauchen immer wieder frisches Blut und so.
Ja.
Aber jetzt erstmal alles Gute in Fürstenwalde. Wir behalten dich im Auge. Und wie gesagt, du bist immer herzlich.
Ich bin nicht aus der Welt, das habe ich auch ganz knallhart. Wenn die Zeit da ist, dann möchte ich mich auf jeden Fall blicken lassen. Natürlich nicht nur, wenn wir gegeneinander spielen, sondern auch so, ich werde weiterhin die Truppe verfolgen. Ich werde im Kontakt bleiben mit den Jungs, weil es sind natürlich auch Freunde geworden für mich. Und der Kontakt wird definitiv nicht abbrechen. Und wie gesagt, vielleicht trifft man sich auch dann wieder in dem Sinne, dass man vielleicht dann doch wieder zusammenspielt. Man weiß es alles nicht. Und dann auch recht herzlichen Dank, dass das jetzt hier das geklappt hat, dass wir jetzt nochmal zusammengefunden haben. War eine runde Sache, coole Sache.
Sehr schön.
Und, ich fand es sehr schön. Ja.
Vielen Dank, alles Gute.